Ja, guten Abend. Herr Metten, wir versuchen es heute mal mit einem Kaltstart. Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Bürgermeister Frank Stein und der Ampelkoalition oder der Restkoalition bislang? Vielleicht, wenn Sie eine Schulnote vergeben müssen.
Begrenzt zufrieden und ich würde es mal zwischen 4 und 4 minus einstufen.
4 und 4 minus, begrenzt zufrieden. Okay. Mhm. Herr Krell, Sie waren fast 2 Jahre lang Bestandteil der Ampelkoalition. Gibt es irgendetwas, auf das die FDP stolz ist, was in dieser Zeit geschafft worden ist?
Ja, da gibt es, ich glaube, so 2, 3 Punkte. Also der eine ist, dass wir einen Einstieg in die Digitalisierung geschafft haben, was sich ja dann auch reflektiert hat in dem Rating von Bitkom. Da ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten.
Okay, ein Punkt reicht für den Moment. Wir kommen gleich in die tiefen Sachen. Oder war das jetzt nur sozusagen die Präludie zu dem großen?
Nee, ich habe noch einen zweiten Punkt,
aber kann man später. Okay, gut, wie gesagt, also unser Ziel war jetzt einfach mal schnell reinzustarten. Ich begrüße Sie zu dieser lokalpolitischen Bestandsaufnahme, wie wir es genannt haben. Es ist nicht so genau die Hälfte der Amtsperiode, aber immerhin gut 2 Jahre sind um. In gut 2 Jahren fängt im Prinzip der Wahlkampf schon wieder an für die nächste Kommunalwahl. Von daher wäre es jetzt eigentlich mehr an der Zeit, mal zu gucken, wo steht Bergisch Gladbach lokalpolitisch, was ist passiert. Dazu haben wir eingeladen Herrn Michael Metten von der CDU, Herrn Jörg Krell von der FDP. Und jetzt muss ich gerade hier nochmal ganz schnell auf die Kamera einstellen und nochmal ein bisschen gucken. Herrn Benno Nudding von den Freien Wählern. Herr Nudding, deshalb auch gleich jetzt an Sie die Anschlussfrage. Wo fühlen Sie sich im Moment am wohlsten? In der Opposition oder eher in der Regierung? Auf welcher Seite stehen Sie im Moment?
Also Regierung gehören wir eindeutig nicht dazu, sonst müssten wir irgendwie in eine Koalition mit Grünen und SPD eingegangen sein. Das haben wir bewusst nicht gemacht. Insofern sind wir Opposition. Aber ich denke, wir stehen schon so eher in der Mitte dazwischen. Wir haben ja auch einige Projekte der damaligen Ampel, jetzt Rot-Grün, unterstützt. Aber wir setzen auch durchaus eigene Akzente.
Gut, das heißt, es wird spannend, weil die Mehrheitsverhältnisse ja damit nun auch wieder offen sind. Es gibt eben halt neben der SPD und den Grünen, die wir in einer zweiten bzw. dritten Runde natürlich hier auch an den Tisch bitten werden, und den großen Parteien bzw. kleinen Oppositionsparteien CDU und FDP, den Freien Wählern ja auch kleinere Parteien und Einzelabgeordnete. Von daher ist im Moment jede einzelne Abstimmung ein Wabonspiel. Ja, ein Wabonspiel weiß ich nicht, aber zumindest immer mal wieder spannend. Herr Metten, wie hat sich das aus Ihrer Perspektive in den letzten paar Monaten geändert, die Stimmung im Stadtrat?
Ist so geworden, wie es eigentlich für eine solche Situation zu erwarten, weil wir diskutieren wieder viel, viel mehr. Es geht mehr um Details, es geht um Abstimmungen, es geht, denke ich, für Rot-Grün vor allem auch um die Suche nach Mehrheiten und letztendlich eine sehr sachliche Bewertung der Fragen, die anstehen. Das werden wir jetzt auch beim Haushalt erleben. Und es ist nicht einfach nur schwarz-weiß, sondern es gibt unglaublich viele Grautöne und die auszuloten und welche gerade sachgerecht sind, ist eigentlich die Aufgabe im Moment.
Gut, ja. Herr Krell, Sie sind genau wie Herr Metten auch, kommen Sie aus der Wirtschaft, als Manager, als Berater. Auch an Sie beide nochmal die Frage, haben Sie deshalb einen anderen Blick auf die Lokalpolitik, als man es so allgemein gewohnt ist? Also bei Ihnen, Herr Krell, hört man das natürlich auch immer mal wieder deutlich heraus.
Ja, wir haben schon eine etwas andere Perspektive, denn das, was man in 35 Berufsjahren in der Wirtschaft erlebt, gelernt, erfahren hat, prägt natürlich auch die Sichtweise, die man auf bestimmte Themen hat. Aber es ist völlig klar, ja, öffentliche Verwaltung, Politik ist nicht Wirtschaft. Ja, da gibt es andere Regeln, andere Gesetzmäßigkeiten und die muss man natürlich beachten. Was aber nicht heißen soll, meiner Meinung nach, dass man nicht erfolgreiche Konzepte aus der Wirtschaft sich auch mal anguckt und sieht, wie kann man die möglicherweise adaptieren, ja, für die öffentliche Verwaltung. Dazu gehört meiner Meinung nach auch das Thema Digitalisierung.
Herr Metten, Sie als Unternehmer unter vielen Nicht-Unternehmer, nicht ökonomisch oder nicht primär ökonomisch denkenden Menschen im Stadtrat, fühlen Sie sich da manchmal auch etwas fremd?
Nee, der Stadtrat, also Kommunalpolitik ist ja deutlich ideologiefreier, als man das zunächst glaubt. Das ist das eine. Das andere ist, es geht um den gesunden Menschenverstand, den wir brauchen. Wir schauen auf unsere gemeinsame Stadt. Wir schauen auf das, auf was die Diskussion und die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger beim Bäcker, beim Supermarkt und sonst wo ist. Und klar, gibt es ein paar Themen. Deswegen gerade die Entscheidung zu dieser Quote für den sozialen Wohnungsbau, das geht schon gegen meine volkswirtschaftliche Ausbildung. Und da Ja, da wird man auch sehen, wie die Effekte sind, weil das ist relativ klar prognostizierbar, was da passiert. Das tut dann schon ein bisschen weh an der einen oder anderen Stelle, aber ansonsten ist es wunderbar, dass eigentlich der Rat und auch zumindest unsere Fraktion recht bunt gewürfelt ist und wir alle Bereiche der Gesellschaft mit abdecken, weil die Fragen sind auch extrem facettenreich.
Gut, ja, also Sie sagten gerade, Wohnungsbau ist eines der großen Themen. Ich komme gerade aus dem Schulausschuss mit einer langen Debatte über die IGP, die noch viel maroder ist, als man sich das überhaupt vorstellen kann oder konnte, als eine von eigentlich allen Schulen. Wir haben einen Kita-Notstand, wir haben einen Pflegenotstand, wir haben, was habe ich mir aufgeschrieben, wir haben in der Stadtentwicklung riesige Aufgaben, Zanders, das in der KM Bensberg. Es gibt immer noch eine Energiekrise, die Flüchtlinge hier unterzubringen sind. Also ein wahnsinnig großes Feld von lokalpolitischen Aufgaben, die die Verwaltung, aber eben auch der Stadtrat bewältigen muss. Das wäre jetzt meine Frage an Sie. Welche Themenblöcke, welche Themen interessieren Sie? Womit sollen wir anfangen? Traut sich gleich jemand vor?
Also was mich interessieren würde, wäre die Digitalisierung. Denn ich bin jetzt zugezogen in Böhren und hier nach Bergisch-Gladbach zwar schon eine ganze Weile, aber so von der Digitalisierung habe ich jetzt bisher noch nicht so viel mitgekriegt. Das würde mich interessieren, dass man noch ein bisschen mehr zu erfahren.
Gut, also ich glaube, wir können jetzt keinen Vortrag zum Sachstand der Digitalisierung in Bergisch-Gladbach halten, aber vielleicht ist Herr Krell trotzdem der richtige Ansprechpartner, der sagt, wo sind die größten Defizite, wo sind die größten Lücken, wo muss sich Bergisch-Gladbach noch bewegen?
Ich fange mal mit dem Positiven. Ich glaube, wir haben es geschafft, einige digitale Serviceleistungen anzubieten, die wir nutzen können, die auch die Unternehmen nutzen können. Das wird weiter ausgebaut, was ja für viele, die vor allen Dingen, die ein bisschen digital affin sind, auch eine Erleichterung ist, dann im Umgang mit der Verwaltung. Wir haben einen, wir nennen das ja digitale Papierstadt, dazu haben wir einen Beirat eingerichtet, wo wir eben auch Menschen aus der Zivilgesellschaft zusammengerufen haben und überlegen jetzt, was können wir denn übergreifend, auch unabhängig von der Verwaltung, in Sachen Digitalisierung machen. Ja, zum Beispiel Frühwarnsysteme bei Hochwasser. Da gibt es über die Digitalisierung sehr, sehr einfache Möglichkeiten. Wo wir die größten Defizite haben, Digitalisierung heißt ja nicht, ich habe schnelles Internet, ja, ich habe WLAN, ja, ich habe entsprechende Endgeräte, sondern Digitalisierung heißt auch immer, ja, Prozesse zu verbessern. Denn wenn ich einen schlechten Prozess digitalisiere, habe ich immer noch einen schlechten Prozess. Ja, und irgendjemand aus der Welt der Digitalisierung hat neulich so nett gesagt, ja, also die Digitalisierung ist wie eine Raupe. Wenn man es richtig macht, dann wird ein super Schmetterling daraus. Ja, und wenn man es nicht richtig macht, dann bleibt es eben eine Raupe. Und da haben wir große Defizite, denn das erfordert natürlich, dass man mit den Mitarbeitern der Verwaltung sich einfach mal Prozesse anguckt und dann überlegt, wie können wir denn mit Hilfsmitteln der Digitalisierung den Prozess wesentlich effizienter machen. Und das halte ich für essentiell, nicht nur, weil es Kosten einspart, sondern wir sehen ja alle, wir haben enorme Probleme, die offenen Stellen zu besetzen. Und machen wir uns nichts vor, das wird nur immer schlimmer. Wenn jetzt die ganzen Babyboomer in den Ruhestand treten, wird es immer schlimmer, Nachfolgerinnen oder Nachfolger zu finden. Mhm. Und alleine das sollte uns eigentlich bewegen, mal zu gucken, wo können wir denn in den Prozessen das einfach besser machen, sodass der Arbeitsaufwand kleiner wird, ja, und dass wir effizienter werden. Das heißt auf gar keinen Fall, damit wird es ja auch oft, gibt es ja auch oft ein Missverständnis, dass wir den Mitarbeitern mehr Arbeit aufbürden wollen, sondern ganz im Gegenteil. Die Arbeit soll für die einfacher werden. Und dass sie wegkommen von den ganzen administrativen Aufgaben und sich dafür mehr um gestalterische Aufgaben bemühen können.
Bin ich ein großer Fan von. Gibt es denn da jetzt schon Bemühungen, also ein Team, was sich mit den entsprechenden Leuten?
Es gibt erste Ja, also ich kürze es ein bisschen ab. Also es gibt natürlich seit 2-3 Jahren jemand bei dem Versuch, eben bei der Stadt auch so eine digitalen Stadt zu machen. Gab es verschiedene Anläufe und im Moment läuft natürlich auch eine relativ. Also es gibt einen Chief Digital Officer, der ein bisschen hochtrabend so genannt wird, der sich darum kümmert, der eben halt auch die Digitalisierung der ganzen städtischen Dienstleistungen macht. Alles das läuft, aber es gibt natürlich in der Tat sehr, sehr viele Problembereiche und da würde ich auch gerade auch Herrn Metten nochmal bitten. Herr Krell sagt so schön, naja, es geht ja nicht um schnelles Internet und sonst was, aber ein schönes, schnelles Internet zu haben und Endgeräte in den Schulen, um Internetzugang in den Schulen zu haben, wäre auch nicht schlecht, oder?
Ja, schon mal die Basisvoraussetzung, um digitale Dienstleistungen nutzen zu können. Das ist gut gelaufen, oder? Hat die Stadt Schritte nach vorne gemacht, aber da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Vielleicht haben wir auch teilweise in der Präsentation schon Dinge erlebt, die noch nicht unbedingt für den Bürger erlebbar sind. Also ich frage mich, oder eine der Fragen ist, wie oft muss man wirklich noch zum Bürgerbüro? Was kann da eigentlich alles digital gemacht werden? Aber das ist dann auch nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist schon auch, wir dürfen nicht die Menschen vergessen, die keinen Zugang zum Digitalen haben. Und das ist nicht nur eine Altersfrage. Also ich kann da aus dem Kontakt von letzter Woche noch berichten, eine Dame Mitte 30, die sagte, kannst du mir mal irgendwie helfen, Konzertkarten zu buchen? Das geht nur digital. Ich weiß aber nicht, wie dieses Internet funktioniert. Ja? So für einen, der tagtäglich und gerade auch in Unternehmen damit unterwegs ist, klack, 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 war die Konzertkarte ausgedruckt. Ich habe mir gesagt, das ist ja super. Ja, aber hätte mit www angefangen und wäre dann irgendwo ausgestiegen. So, das sind die Themen, die müssen wir sehen, das dürfen wir nicht vergessen. Und auch erst dann, und das ist so ein Thema, das kommen wir gleich hier auch nochmal zu, auch erst dann können wir darüber nachdenken, dass wir Bürgerbüros verändern. Aber jetzt zu sagen, ich verspreche mal, dass irgendwann das alles so digital perfekt ist und wir schließen jetzt schon mal die Bürgerbüros in Refrath und in Bensberg, vorauseilend, das kann es nicht sein, weil dann nehmen wir eine wichtige Kontaktstelle für die Bürger wieder weg. Also erstmal das eine schaffen und dann mit dem anderen womöglich reagieren, wenn das dann der richtige Weg ist. Und also da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Digitale Bauakte ist auch so ein Thema. Ja? Also da sind wir eine der letzten Städte, die da nicht unterwegs sind. Und was sich da im Moment tut, sehr schwierig, denn es ist heute nicht mehr möglich für den Bürger nach Corona ins Bensberger Rathaus zu gehen, in die Bauberatung. Ja, es ist nach wie vor wegen Corona geschlossen. Da frage ich mich dann schon auch, was sagt der Dezernent eigentlich dazu? Was sagt der Bürgermeister dazu? Ist das die Bürgernähe, die wir haben wollen? Und wir haben gerade so ein paar Späße noch über Corona gemacht und wegfallende Maskenpflicht. Spätestens jetzt kriegt man, glaube ich, auch unter allen Hygieneaspekten eine Lösung hin, wie ein Bürger wieder zu einer Bauberatung gehen muss.
Wo fällt Ihnen denn die Digitalisierung in? Nochmal, also Sie werfen das Thema auf. Was ist das konkret, was Sie da jetzt also hier im Bergisch Gladbacher Umfeld, was Ihnen da fehlt oder wo Sie denken, naja, da müsste doch was passieren?
Ja, alles, wo ich mich Bürgerin, also ich habe Pass und Reisepass und Führerschein und so weiter und so fort. Ich musste das jetzt nicht ich bin aus der Schweiz wieder hierher gezogen und musste das dann alles irgendwie neu beantragen. Und da hätte ich mir schon gewünscht, ich kann mich an einen Computer zu Hause setzen und gebe das in Auftrag und schicke dann ein Foto digital hin und hole meinen Pass ab oder meinen Führerschein. Also
die Dienstleistung der Stadt.
Und ich habe es gab dann Komplikationen, ich hatte keine Möglichkeit, da den Kontakt aufzunehmen. Ich bin sogar hingefahren persönlich und wurde dann aber abgewiesen. So war es halt, ne? Also da, ja, das wäre sowas, was ich mir wünschen würde.
Herr Beck.
Thema Bauamt und Digitalisierung. Also das Spannende ist, selbst wenn man da hingehen könnte, würde man ja die Antwort kriegen, stellen Sie aber auch Voranfrage. Also ich erlebe als Bürger, dass ich, egal ob digital oder analog, einfach mich nicht gut aufgeholt oder betreut fühle. Und ich würde unglaublich gern ganz viel digital machen, aber da ist eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Wenn man anruft, da gehen Leute dran, das ist gut. Aber die Aussagen, die man dann bekommt, die sind so nicht sagen, also meistens ist es, reden Sie mit Ihrem Architekten und der soll eine Bauvoranfrage stellen. Das sehe ich jetzt auch nicht als Dienstleistung, die, egal ob digital oder nicht, ich von meinem Bauamt erwarte.
Da hat die Stadt aber Rückschritte gemacht. Denn wir haben mal eine Bauberatung gehabt, die hieß auch Bauberatung, ich glaube sogar mit zwei Stellen, wenn nicht sogar drei Stellen mal besetzt, wo ich genau diese Fragen klären konnte. Gibt es für das Grundstück einen Bebauungsplan und wie komme ich da dran? Und all diese Themen, das hatten wir mal. Und das ist noch gar nicht so lange her. Die ist spätestens mit Corona und ich sage auch mal mit der Kommunalwahl irgendwo eingeschlafen.
Ja, das ist ja nicht irgendwo eingeschlafen. Das scheitert ja daran, dass es kein Personal gibt. Ja, und offene Stellen nicht besetzt werden. Wir haben, ich glaube, nach letzter Zählung 115 offene Stellen, nicht besetzte Stellen in der Verwaltung. Ja, und deshalb konzentrieren die sich auf die 10 Bauleitplanungen, die sie bearbeiten können, und alles andere, ja, geht in die Warteschleife. Und da hilft natürlich dann auch Digitalisierung, eine digitale Anfrage nicht, sondern ich muss dann schon die Prozesse digitalisieren, damit die schneller und besser werden.
Sie haben das eben gesagt, ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Prozesse digital denken. Ich glaube, den Fehler, den man nicht machen darf, und das ist in der Industrie, in der Wirtschaft passiert, man hat nicht alte Prozesse ins Internet kopiert, sondern man hat den Prozess komplett neu aufgezogen und geguckt, was können wir jetzt mit, also in der Firma, in der ich war Industrialisierung 4.0, jedes einzelne Werkstück mit RFID-Tags versehen, um den kompletten Prozess zu ändern, alles neu zu machen. Ich weiß, das ist ein Riesenwurf Sie haben das eben gesagt, für die Prozesse in der Verwaltung und für die Menschen, die da arbeiten. Aber ich glaube, das muss das Ziel sein. Wir dürfen nicht die alten Papierprozesse Und das passiert auf dem Bauamt, das passiert, da habe ich das erlebt. Man kann ein PDF ausdrucken, man kann ein PDF ausfüllen und muss es dann ausdrucken und per Post ans, ans Bauamt schicken, oder in dem Fall war es Grundbuchamt, und die schicken einem dann die komplette Akte ausgedruckt wieder zu. Das ist doch allein auch das Bauamt und Grundbuchamt, das mag ein Datenschutzthema sein.
Herr Becker, darf ich Sie ein bisschen ausbringen? Die kommen jetzt, glaube ich, bei diesem Thema wirklich in.
Da können wir zwei Stunden drüber reden. Zu Anträge? Passiert da was? Haben Sie da überhaupt die Möglichkeiten?
Ja, da passiert was. Aber ja. Es geht, was? Es geht zu langsam vor. Wir müssen da die Schlagzahl erhöhen und wir müssen auch die Bereitschaft erhöhen, an diese Prozesse ranzugehen. Ja, da gibt es auch ein bisschen Disconnect, oder wie sagt man so schön, da wird nicht so toll zusammengearbeitet, zum Beispiel für diejenigen, die für die Digitalisierung verantwortlich sind, wie der Herr Böttcher als Chief Digital Officer, und diejenigen, die Fachbereich 1 für das Personal verantwortlich sind. Die müssten sich zusammentun und sagen, komm, wir machen jetzt mal ein Team mit den betroffenen Mitarbeitern und dann gucken wir uns den Prozess mal Schritt für Schritt an.
Also der Stadtrat hat zwar einen Haufen Konzepte, aber die Verwaltung kann die eigentlich gar nicht alle umsetzen, weil Personal und
Know-how fehlt. Naja, das ist ja, glaube ich, wenn ich da eingreifen darf, nicht die Aufgabe. Die Konzepte macht ja schon die Verwaltung. Der Stadtrat vergibt die Aufträge und gibt Impulse und sagt, was er haben will, die Verwaltung soll es umsetzen. Und dann kommen wir genau an den Punkt, den Herrn Gräfin ansprach, Fachkräftemangel auch in der Verwaltung, nicht besetzte Kräfte.
Und das erfordert auch ein Bekenntnis, ein Commitment vom Bürgermeister. Ja, und das ist auch nicht immer ganz sichtbar. Ich sage es mal ganz
zur Digitalisierung.
Ja, und das sage ich mal ganz vorsichtig.
Ja. An dem Punkt, der Bürgermeister hat ja, das ist ja vielleicht einer seiner Erfolge in diesen ersten 2-3 Jahren, das Thema Stadthaus. Ja. Zumindest abgeräumt. Das heißt, also, es gibt keinen, zig oder Dutzende oder hunderte Millionen teures neues Stadthaus, sondern es wird ein altes Gebäude, ein vorhandenes Gebäude instand gesetzt, benutzt. Ist das auch unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung eine vernünftige Lösung?
Ja, also es ist deswegen eine vernünftige Lösung, weil erkennbar ist, dass Verwaltung in Summe in der Tat da auf Arbeiten jetzt mal etwas anders denkt. Das hat relativ lange gedauert. Obwohl es ja auch schon sehr moderne Verwaltungen gibt. Also Landschaftsverband hat manchmal überraschend, aber die sind da recht gut schon unterwegs und es gibt auch einige gute andere Beispiele. Ich bin jetzt noch nicht ganz so schnell, Herr Watzlawick, bei Ihrer Einschätzung, dass es jetzt alles so viel günstiger wird, weil das ist mal eine Frage der Perspektive, über die wir das uns anschauen müssen. Wir haben kein Eigentum, wir sind nur zur Miete und wir zahlen auch eine ganz ordentliche Miete dafür. Und wenn ich das mal hochrechne, dann geht es irgendwann knapp aufeinander aus und wir haben kein Eigentum. Das ist die Situation, die man auch dabei sehen muss. Aber es ist auf jeden Fall jetzt in der Situation eine greifbare Lösung gewesen. Und es bringt auch nicht viel zurückzugucken, was wäre jetzt wenn gewesen. Da hätte man 1000 Eventualitäten gehabt, aber es ist zumindest eine Perspektive auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, dass sich da was tut.
Herr Nutting, Sie stehen jetzt da so ein bisschen, oder sitzen jetzt hier auch so ein bisschen außen vor. Sie sind noch relativ neu in der Politik. Sie haben beobachtet, was die CDU, die ja eben auch lange Zeit die Mehrheit gestellt hat, gemacht hat. Es gab einen abrupten Wechsel. Es gab jetzt dann eben halt einen, Wechsel kann man es ja eigentlich nicht nennen, aber eben halt am Ende dieses abrupten Wechsels. Bei diesem Hin- und Hergeschiebe von wir hätten mal oder sie hätten doch machen müssen und so weiter und so fort, wie beurteilen Sie das aus dieser Perspektive? Wo stehen wir da gerade in Bergisch Gladbach?
Also man muss, glaube ich, unterscheiden einmal dazwischen, dass es einen Wechsel beim Bürgermeister gegeben hat und dass ja doch trotzdem eine gewisse Kontinuität bei der CDU oder bei den anderen Parteien gegeben hat. Wir waren als Bürgerinitiative, aus der wir entstanden sind, die Freie Wählergemeinschaft, immer starke Kritiker von Herrn Urbach, aber nicht der CDU, muss man einfach sagen. Herr Urbach hat mit seiner Verwaltung sehr viel verschlafen. Wir waren in der Digitalisierung fast auf dem letzten Platz gewesen. Das bessert sich, nicht in dem Tempo, in dem wir uns das wünschen würden, aber es bessert sich. Aber ich würde das jetzt nicht so sagen, dass das ein Fehler der CDU gewesen ist.
Gut, ja, ich würde das Thema nochmal, das Podium nochmal ein bisschen weiter aufziehen. Also Digitalisierung, das ist sicherlich ein fachspezifisches Thema, über das man lange reden kann, indem man auch solche Strukturprobleme wie Fachkräftemangel sicherlich debattieren kann. Aber es sind ja auch viele, viele andere Themen, die uns hier umtreiben, die etwas bürgernäher vielleicht sind. Wie der Kita-Mangel, wie der Wohnungsbau, den wir vorhin kurz angesprochen haben. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was drückt Sie da? Was sind die Themen, die Sie ansprechen wollen dazu?
Also ich habe eine allgemeine Sorge, und zwar all die Dinge, die Sie aufgelistet haben. Man hat das Gefühl, in Bergisch Gladbach steht man vor einem Scherbenhaufen oder vor vielen, vielen verpassten Jahren. Was macht Sie optimistisch, das in den Griff zu bekommen und das angehen zu können und all diese Themen zu lösen? Sie sagt, die Schulen sind im katastrophalen Zustand. Man fragt sich, wie konnte das verschlafen werden? Jetzt kommt aber Zanders dazu. Wir haben über Baubehörden gesprochen. Also mir scheint, wir haben eine Verwaltung, die lange Jahre im Tiefschlaf war. Entschuldigung, ich drücke das jetzt mal ein bisschen polarisierend aus. Und jetzt hat man einen Berg von Arbeit abzuarbeiten. Und als Bürger denkt man, oh Gott, wie ist das zu schaffen? Weder das Geld, noch eine Verwaltung, die im Staat
steht. Noch Personal.
Und kein Personal. Da denke ich, naja.
Das meint jetzt aber in der kompletten Breite oder haben Sie jetzt einen Punkt, wo Sie sagen, naja, daran könnte man das ja mal.
Ja, zum Beispiel das Sandersgelände. Gibt es genügend Personal? Gibt es genügend Motivation? Gibt es genügend Motivation wahrscheinlich schon, aber auch alle anderen Faktoren. Ich meine, das ist sowas Spannendes, das könnte eine Perle sein für Bergisch Gladbach mit einer Menge Chancen. Wo ich das Gefühl habe, Mensch, wenn sich das so entwickelt wie die Hauptstraße, dann gute Nacht Deutschland und gute Nacht Bergisch Gladbach.
Also Sie haben jetzt im Prinzip zwei Fragen gestellt oder zwei Perspektiven. Die eine zurück, wie konnten wir eigentlich so weit kommen, warum hat sich das so aufgetürmt? Und die andere ist jetzt die Zukunftsperspektive, ach wie schön ist Zanders, was kann da alles passieren? Damit haben Sie Herrn Metten jetzt einen leichten Ausweg gebunden, gute Perspektive. Aber die erste Frage ist dann natürlich, und die richtet sich in dieser Runde hier an Herrn Metten, wie konnten wir in Bergisch Gladbach so weit kommen? Die IGP, habe ich heute Abend erfahren, sagen auch CDU-Leute aus dem Schulausschuss, das wussten wir schon lange, dass das ein Schrotthaufen ist.
Ja, jetzt müssen wir mal die Sachen ein bisschen einsortieren und dann, ich will jetzt gar nicht so lange zurückgucken, aber ich glaube gar nicht, dass, ich glaube, es ist nicht ganz richtig zu sagen, wie konnte es so weit kommen, zumindest wenn man es negativ konnotiert. Was haben wir aktuell? Wir haben im Moment natürlich Wenden an jeder Ecke. Ja, ob es die Zeitenwende des Kanzlers ist, ob es die Bundeswehr ist, ob es die Klimafrage ist, ob es die Verkehrssituation ist. Ganz viele Wenden und das ist, glaube ich, das Zeichen auch dieser Zeit, dass sich unglaublich viele Dinge rasant ändern und das merken wir, ehrlich gesagt, überall. Das merken wir in jedem Sportverein, das merken wir in jedem Unternehmen. Die Journalisten merken es, wie sich auf einmal die Welt ändert. Also das ist ein Momentum, was in dieser Zeit ist. Aber was war die Ausgangslage, in der wir uns befunden haben, auch zum Ende der Amtszeit von Herrn Urbach. Wenn wir mal darauf schauen, wir hatten einen nahezu ausgeglichenen Haushalt. Wir haben eine sehr gute finanzielle Basis gehabt. Wir haben die großen Schulsanierungen NCG und Otto-Hahn-Schulen, die ja massiv in den zweistelligen Millionenbereich gegangen sind, sind ja schon vom alten Rat längst beschlossen gewesen. Wir hatten vorher ein Haushaltssicherungskonzept mit einem Kreditdeckel, das darf man nicht vergessen, wo heute alle bei der neuen günstigen Haushaltslage, wo wir nicht im Haushaltssicherungskonzept sind, da kann man einfach sagen, wir haben jetzt eine neue Basis, jetzt können wir ja mal richtig. Vorher konnten wir selbst bei rentierlichen Sachen nicht richtig. Da lag ein sogenannter Kreditdeckel obendrauf, wo uns klar gesagt wurde, da ist die Grenze, mehr könnt ihr als Kommune nicht. Da kommen wir zum Grundsatzthema, dass Kommunen in Deutschland, ich glaube, das gilt für 70-80%, zumindest in nordrhein-westfälischen Kommunen, schlichtweg strukturell unterfinanziert sind. Werden wir auch, und das können wir auch gleich über den Haushalt reden, werden wir das in Kürze wiedererleben. Ja, also im Moment ist es auch so, so wie Rot-Grün handelt, werden wir einen massiven Scherbenhaufen finanzieller Art für den nächsten Rat hinterlassen. Das ist jetzt angekündigt vom Kämmerer, dass 2026 das nächste pflichtige Haushaltssicherungskonzept kommen muss. Die gleichen Spielregeln, die vorher waren. Insofern, diese kurze Zeit zum Atmen muss sehr sauber genutzt werden und darf auch nicht für Quatsch verwendet werden. Insofern, wir haben das Zandersgelände gekauft. Auch das war eine extrem mutige Entscheidung. Heute sagt jeder, ist ja selbstverständlich, war aber eine große Entscheidung, die auch unter allen Fraktionsvorsitzenden getroffen worden ist, einstimmig. Aber Urbach hat diese Situation erkannt und hat gesagt, wir gehen an dieses Thema ran. Das hätte man ordnungspolitisch auch genau andersrum diskutieren können und sagen können, wie kann eine Verwaltung auf die Idee kommen, Finanzmittel zur Verfügung stellen für ein Unternehmen, was notleidend ist. Ja, das war ein gewisses Konstrukt, was sich da abgebildet hat und erstmal auch mit der Zielsetzung, Zanders zu retten. Also das war eine Entscheidung, der Kauf der Bellkraft. Also gibt es auch ganz viele Beispiele, wo viel passiert ist, aber immer mit einer klaren Fokussierung auf den Haushalt. Und jetzt haben wir das Thema, ändert sich das? Kurz zu Zanders. Es ist ein historisches Momentum, was da ist, die in der Verwaltung sind. Und das ist natürlich auch der Punkt, viele Leute aus dem Bauamt abgezogen worden in die Planungsgruppe Zanders. Die machen da einen sehr guten Job in dem Rahmen, den sie jetzt haben. Jetzt kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir uns auch mehr für den Markt öffnen müssen. Und da brauchen wir auch wieder neue Strukturen dafür. Aber da ist sehr viel Kompetenz aus dieser Verwaltung. Und ich bin, das habe ich auch gelernt, da neigen Unternehmer vielleicht zu, erstmal per se auf Beamte zu hauen und zu sagen, da wird eh nicht gearbeitet. habe ich sehr schnell gelernt. Es ist wie in fast jeder Organisation, es gibt von bis. Es gibt dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeiten extremst. Also das würde ich mir manchmal in der freien Wirtschaft wünschen, so viel auch Engagement und Idealismus auch an der Sache. Und natürlich gibt es auch die, die einfach mitgeschleppt werden. Also diese 1400 Mitarbeiter der Verwaltung decken auch das gesamte Spektrum ab. Und die These ist dann am Ende, es ist fast so wie in jeder Organisation. Also insofern gibt es auch viel Motivation, es gibt sehr viel Fachverstand und der ist eben jetzt für Zanders auch gebündelt worden. Das lähmt uns aber natürlich auch in der Stadtentwicklung in anderen Bereichen.
Ich würde trotzdem gerne nochmal bei der Bestandsaufnahme bleiben, ja, wir sind, und die auch ein bisschen zurückgeht. Herr Ludwig, Sie haben sich auch gerade nochmal zu Wort gemeldet. Geht es Bergisch Gladbach da wie allen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen oder haben sich das, was eben halt an Infrastrukturproblemen sich nun hier auftürmen, hier dann doch auch Besonderheiten ergeben? Also es ist ja eben halt nicht nur die Verwaltung, es sind nicht nur die Kitas und die Schulen, es sind die Straßen, das ist eigentlich die komplette Infrastruktur.
Mhm. Also ich denke schon, dass es ein Problem ist, dass die meisten Kommunen haben, vielleicht in Recht, sind 70%, aber es ist auch ein bisschen hausgemacht. Ich denke schon, dass es Möglichkeiten gibt zu sparen und an der einen oder anderen Stelle auch schneller zu reagieren, wodurch Geld eingespart werden kann. Meiner Meinung nach ist Zanders da ein sehr gutes Beispiel für. Zanders kostet im Moment die Stadt jedes Jahr 6 Millionen, jeden Monat 500.000 Euro. Und die Perspektive, die wir im Moment haben, ist, dass es in den nächsten 20 bis 25 Jahren entwickelt werden soll. Natürlich werden die ersten Bereiche früher entwickelt werden, das soll schnell gehen, aber das soll eine Geschichte sein, die jetzt 20 bis 25 Jahre läuft. Und wir sagen zum Beispiel, dass das beschleunigt werden kann und muss einmal, weil es nicht sinnvoll ist, in Bergisch Gladbach eine Baustelle 25 Jahre am Laufen zu halten und zweitens, weil es einfach ein Kostenfaktor ist. Aber da denke ich, wird auch zu viel ein Wunschdenken und dann möchte man die perfekte Lösung haben und lange darüber nachdenken. Aber dass das lange Nachdenken auch einfach, sage ich mal, Zeit kostet, dass da die Chancen vertan werden und auch eine Menge Geld verbrannt wird, das wird dann eben nicht gesehen. Ich denke schon, dass es Chancen gibt, auch anders zu reagieren.
Herr Krell, die Runde würde ich dann gerne noch abschließen. Wie ist Ihre Bestandsaufnahme tatsächlich, wenn Sie jetzt Bergisch Gladbach im Vergleich zu anderen ähnlich strukturierten Kommunen in Bergisch Gladbach, in Nordrhein-Westfalen oder auch in ganz Deutschland sehen? Geht es uns so schlecht wie allen anderen auch oder haben wir tatsächlich da einiges
gesehen? Ja, viele andere Kommunen haben ähnliche Probleme. Aber ich bin da bei Herrn Ruding, vieles ist auch hausgemacht. Ich habe auch eine etwas andere Sicht auf die Entwicklung, als Herr Mettenli hat, verständlicherweise. Ja. Aber das bringt ja nicht viel, wenn wir jetzt in Vergangenheitsbewältigung machen. Es hilft vielleicht zu erklären, warum wir da hingekommen sind, aber wir müssen jetzt nach vorne gucken.
Daraus lernen hoffentlich.
Ja, und sehen, wie können wir diesen gewaltigen Berg an Infrastruktur, Sanierungen abarbeiten. Und das, nach meiner Meinung, erfordert erstens, dass wir neue kreative Wege suchen. Das hört sich jetzt toll an. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ja, ich glaube, wir müssen uns sehr viel mehr Expertise von außen holen. Und die gibt es. Gerade im Bereich Gebäudemanagement.
Kostet aber wieder.
Ja, natürlich kostet das. Aber ich sage mal, am Ende ist das Geld nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor im Moment ist die Knappheit an personellen Ressourcen. Und den müssen wir überkommen. Und Zanders ist für mich ein sehr gutes Beispiel. Ja, die Zanders-Gruppe hat da tolle Arbeit gemacht. Wir haben einen tollen Strukturplan von Gerdes und Brand bekommen. Ja. Aber wir merken jetzt, wie schwer wir uns tun, aus diesem Strukturplan etwas wirklich Fassbares zu machen. Ja, wir brauchen viel stärker immobilienwirtschaftliche Expertise. Daher auch der Antrag der FDP für den nächsten Zanders-Ausschuss, dass wir uns diese Expertise von außen holen.
Ja. Wenn wir bei den Infrastrukturen,
Ähnliches gilt für die Schulen.
Ja.
Ja, ich habe mich da sehr intensiv auch mit dem Schuldezernenten, mit dem Kämmerer unterhalten, der ja auch für den Bau der Schulen mitverantwortlich ist. Er hat da ein sehr, sehr schweres Erbe übernommen. Weil viele Dinge in der Vergangenheit, die eigentlich Standard sind, nicht gemacht worden sind. Ja, wir haben keine Profile für die Gebäude. Ja, wir haben die Instandhaltung über Jahre schleifen lassen. Und da werden wir nur rauskommen, wenn wir bereit sind, mal darüber nachzudenken, kann man das vielleicht in der Partnerschaft mit einem externen Unternehmen machen. Und da gibt es externe Unternehmen, für die ist das Kerngeschäft. Ja, die wissen ganz genau, wie man daran geht. Ja, und wenn ich jetzt so lese, ja, in der EGP, das ist da schon sehr niederschmetternd. Ja, aber dass es da also Probleme gibt mit der Installation, weil bestimmte Anlagen nicht richtig abgetrennt worden sind und. Ja, da frage ich mich, könnten wir das nicht mit mehr externen Ressourcen, ja, von vornherein vermeiden? Ja, wir stehen jetzt da vor der Riesenaufgabe, EGP, ja, wollen wir das sanieren oder heißen wir es ab und bauen es neu? Das ist, wird auch keine einfache Entscheidung. Also nochmal zusammengefasst, wir brauchen da mehr externe Expertise, mehr Offenheit, nach außen zu gehen, auch mal zu gucken, was andere Städte gemacht haben. Es gibt auch Städte in Nordrhein-Westfalen, die nicht diese Probleme haben wie wir. Ich will gar nicht von Bayern reden. Ja, da haben die meisten Kommunen diese Probleme nicht. Jetzt kann man sagen, Bayern ist finanziell anders ausgestattet, aber das liegt nicht nur daran.
Wäre es vor diesem Hintergrund, Herr Metten, nicht eine gute Idee, eine Schulbaugesellschaft zu gründen, die genau das macht, was Herr...
Haben wir
doch. Ach, die haben wir.
Ja.
Gut, das heißt, das sind wir auf dem richtigen Wege?
Also ich glaube, das, was ich höre, die machen eine gute Arbeit. Es gibt strukturell ein paar Kritikpunkte an der Schulbaugesellschaft, aber dennoch haben wir am Ende auch zugestimmt. Und die nehmen jetzt ihre Arbeit auf mit einer gewissen Dynamik. Und jetzt müssen wir mal schauen, was die Ergebnisse sind. Mhm. Aber auch da, wir müssen ja... Ich habe auch immer gedacht, an vielen Stellen ist es sehr einfach. Nehmen wir mal die Situation Schule. Warum haben wir die Schwierigkeiten, dass wir nicht mehr offene Ganztagsschulen haben? Das liegt ja nicht daran, dass es jetzt irgendwie langweilig gewesen ist in der Vergangenheit und man keine Lust hatte, Schulen zu planen. Die Problematik hat die Schulbaugesellschaft auf den bestehenden Grundstücken genauso. Eine Stadt muss sich auch ans Baurecht halten. Ja? Das heißt, es gibt Abschatzflächen. Und all die Schulgelände sind alle mindestens dreimal gescreent worden. Wo geht da noch etwas? Es geht teilweise nichts mehr. Also gerade wenn wir die sehr eng gebauten Bereiche in Refrath und auch in der Stadtmitte und so weiter nehmen, dann geht halt eben nichts mehr auf dem Grundstück. Freie Grundstücke besitzt die Stadt so gut wie keine mehr. Und es hat sich aber der gesellschaftliche Anspruch an Schule geändert. Also dass so viele Kinder in eine Ganztagsschule kommen, ist zumindest zum Zeitpunkt, als die Schule gebaut worden ist, was ja meistens in den 80er, 90er Jahren oder 2000er war, war gar nicht prognostizierbar. Da hat sich die Gesellschaft in den letzten 10 Jahren geändert, dramatisch geändert. Das ist aus meiner Sicht auch ein sehr positives. Aber jetzt, wir kriegen den Platz einfach nicht hin. Und teilweise einfach mal eben aufstocken, funktioniert auch nicht, gibt die Statik nicht her. Insofern sind Sofortschulen ein Notstopfen an ein paar Stellen. Aber wir werden auch uns Gedanken machen müssen, wo können wir neu bauen. Und deswegen bietet auch da das Zahnarztgelände nochmal eine Gelegenheit, das auszubauen.
Aber das bringt mich zu einem anderen Punkt. Wir müssen auch unsere Planungs- und Prognosemodelle, gerade im Bereich Schule, das gleiche gilt für Kindergärten, ja, substanziell verbessern. Wir nehmen diese gesellschaftlichen Veränderungen, von denen Herr Metten sprach, die nehmen wir zu spät wahr und setzen sie auch nicht um in absehbare Bedarfe. Das hat sich doch schon seit Jahren abgezeichnet, dass die Lebensentwürfe der meisten Menschen heute anders ist als vor 10, 15, 20 Jahren. Ja, zwei Einkommenfamilien ist heute die Regel. Das heißt, die brauchen OGS, die brauchen Kindergartenplätze. Und das haben wir nicht richtig umgesetzt. Und dann sind wir auf einmal überrascht, wenn die Anmeldungen so groß sind. Da fängt meiner Meinung nach ein Teil des, oder fängt das Problem schon an.
Stimme ich zu 100% zu. Dennoch bleibt es spannend und da bin ich auch über jeden konstruktiven Vorschlag drauf gespannt. Wie lösen wir es dennoch auf den Flächen? Weil die ändern sich auch mit besseren Prognosemodellen.
Aber es wird sich was ändern müssen, weil wir planen jetzt ja G21, G22 neue Grundschulen, aber keine weiterführenden Schulen. Mhm. Insofern ist sogar die Frage, ob nicht Paffrath, wenn es abgerissen, neu gebaut wird, eine Chance ist, wirklich da genügend Platz zu schaffen. Ja. Die Umsetzung von G8 auf G9 ist noch nicht richtig umgesetzt in den Planungen für die weiterführenden Schulen. Wir planen Grundschulen, ohne zu wissen, was machen die nach 4 Jahren, da hört die Schule nicht auf. Wir brauchen weiterführende Schulen. Und da ist wirklich die Chance zu sagen, da muss man aber jetzt schon daran denken. Im Moment wird nur gedacht, ja, was machen wir mit dem Platz, den Paffrath im Moment den Schülern gibt.
Ja,
aber wir
brauchen ja viel mehr Platz. Und wir hängen natürlich auch hinter landespolitischen Entscheidungen. Ja? Also ich habe G8 nicht verstanden, aber das mag, ich bin auch kein Bildungspolitiker, das mag an mir liegen. Jetzt war die Entscheidung für G8, in der Zeit ist das NCG mit G8-Maßgaben geplant, da gab es auch zu der Zeit der Planung nicht die Variante, wieder auf G9 zu gehen. Jetzt kommt G9, jetzt ist wieder ein anderer Raumbedarf. Also es sind ja auch Entscheidungen, die mindestens mal in Düsseldorf getroffen werden, die dann für die Kommune natürlich unglaublich lange Auswirkungen hat, bis man das dann irgendwie wieder hinterhergezogen bekommt. Und das macht es auch frustrierend irgendwo, wenn ein Gebäude wie das NCG jetzt saniert wird oder teilweise neu gebaut wird. Das ist ja ein Rieseninvestitionsvolumen dort. Und dennoch weiß man schon in der Bauphase, mit den sich wieder geänderten Bedingungen sind wir immer noch nicht genau da, wo wir hinwollen. Also das ist manchmal auch dann kurz vor Sisyphusarbeit.
Genau, ja, Herr Becker.
Ich habe zwei Fragen. Die erste.
Genau, fangen wir mit einer an.
Dann nehmen wir die schon länger spielt. Sie haben eben gesagt, die EP, dass die so marode ist, das war auch schon in der letzten Legislatur bewusst. Gab es denn dann eine klare Entscheidung, wir priorisieren jetzt Otto-Hahn-Schulen, NCG, IGP? Und wenn ja, wieso wird das uns allen nicht so auch erzählt? Also wie kann es sein, dass jetzt der große Aufwand kommt, oh Gott, die IGP ist marode? Das wundert mich, weil sie uns ja auch sagen könnten, ja, wir wussten das und wir hatten die anderen Mittel nicht und dann kann ich damit leben. Aber um ehrlich zu sein, stellt sich die Politik, die Verwaltung für mich schlechter dar, wenn sie sagt, oh, wir wussten es nicht, als wenn sie sagen, wir haben damals anders priorisiert und da stehen wir jetzt zu.
Ich glaube, das volle Ausmaß IGP war nicht bekannt. Und das ist auch jetzt, gerade erst wird es ja gutachterlich aufgearbeitet. Interessante Parallele zu einem Stadtanzeigerartikel über Köln heute, wer zur Philharmonie und Museum Ludwig gelesen hat, wird eine interessante Parallele dabei sehen. Und wir haben in der Tat angefangen, die großen wir haben auch gesagt, erstmal weiterführende Schulen. Und dann haben wir geschaut, Otto Hahn hatte ein großes Thema mit einer Belastung. Deswegen war das auch prioritär. Und danach war das NCG, weil das auch schon viel zu lange in der Entwicklung war. Das Provisorium der 80er Jahre stand ja sozusagen immer noch. Und so gab es schon eine Überlegung, in welcher Reihenfolge das geht. Und auch das werden wir sehen bei allen Wünschen und allen gesellschaftlichen Notwendigkeiten. Wird man immer wieder sehen, das sehen auch wir als Opposition, die Mittel sind nicht unbegrenzt. Und das wird auch der Bürgermeister jetzt erleben, wenn er über neue Schulen spricht.
Super Stichwort für die Teilnehmer.
Geht das zur zweiten Frage auch um die Schulpolitik oder ist das was anderes?
Jetzt ja. Dann ja. Die Schulbaugesellschaft, die gegründet wurde, also ich war da auch in der Sitzung, habe ich alles mitbekommen. Wie ist die denn personell aufgestellt und kann die überhaupt all das, was Sie jetzt aus dem Rat der eingeben? Glauben Sie daran? Hand aufs Herz.
All das, was kann die Schulbaugesellschaft in der momentanen Ausstattung auch nicht. Die Schulbaugesellschaft ist ja noch in der Aufbauphase. Ja, die haben wir ja gerade mal vor, ich weiß gar nicht, 6, 8 Monaten gegründet. Da ist die operativ gegangen, der Geschäftsführer ist gekommen, der hat sich die ersten Mitarbeiter ausgewählt.
Wie viel sind das jetzt?
Vier, glaube ich, ja.
Fünf, vier.
Ja. Und deshalb eben mein Petitum, ja, wir müssen sehen, dass wir die weiter ausbauen, aber wir müssen eben auch mal nach außen gucken, wer kann uns denn helfen bei der Lösung der Probleme. Und da gibt es Angebote, da bin ich von überzeugt. Ja, ich kenne das auch aus der Wirtschaft, nehme ich jetzt mal diese Perspektive ein. Zu den Grundstücken, Herr Metten. Ja, wir entwickeln jetzt aber Parallelgrundstück zum IGP, ne, für einen Ersatzbau. Warum haben wir das nicht vor 5 Jahren gemacht?
Ja, weil aber die IGP, also müssen wir auch mal sagen, das geht dann auch zulasten von Freiflächen, die die IGP genutzt hat für Sportunterricht und Ähnliches. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das da einfach nur grüne Wiese war. Gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber der Engpass, den ich zunächst sehe und der, glaube ich, in der Bevölkerung am stärksten drückt, ist eigentlich die offene Ganztagsschule. Und also im Grundschulbereich. Und da haben wir die Schwierigkeit. Wir haben ja auch auf dem NCG, ist jetzt auf dem NCG-Grundstück hinbekommen, Übergangslösungen in Containern und so weiter. Da geht mit Sicherheit noch etwas, aber ich glaube nicht, dass das NCG happy wäre, wenn jetzt eine Grundschule noch zusätzlich auf dem Gelände ist, weil dann ist auch da wieder Ende. Ja? Also das ist mit Sicherheit eine Frage, wo man dann noch was tun kann, aber umgekehrt bin ich auch froh, dass wir ehrlich gesagt noch diese Flächen haben, damit wir wenigstens auch Provisorien bauen können, um einen anderen Teil zu sanieren. Bei der IGP wird das gehen, womöglich, wenn wir über ein DBG sprechen. Auf diesem Grundstück geht noch nicht mal mehr eine gescheite Interimslösung, um den anderen Teil zu sanieren oder was auch immer. Ja, ja, das ist Kreis.
Also wir bearbeiten uns langsam vorwärts und ich merke gerade, wir arbeiten uns eben in den Generationen herunter. Sie haben gerade OGS angesprochen, wir können jetzt noch einen Schritt weiter gehen und zu den Kitas gehen, die ja im Moment auch in einem Notstand stehen. Die ersten Kitas fangen an, ihre Betreuungszeiten zu reduzieren. Da kann sich die Stadt relativ gut rausreden, weil sie sagt, naja, wir sind ja gar kein Kita-Träger, das sollen die Kitas mal machen. Herr Krell, das können ja Private oder andere ja vielleicht viel besser als die Stadt selber machen. Gilt dieses Subsidiaritätsprinzip zum Beispiel im Bereich der Kitas noch oder muss sich die Stadt bei den Stadtbauern auch nicht mal überlegen, diese Verantwortung auf sich selbst zu ziehen?
Ich kann da keine abschließende Antwort darauf geben, aber die Stadt muss sich zumindest mal mit diesen Modellen beschäftigen, ja, ob sie nicht auch selber Träger wird, ja, wie das in anderen Städten auch der Fall ist. Ja, denn ich habe den Eindruck, dass viele der Träger, die heute sicher einen super Job machen, ja, aber dass die irgendwo an ihre Grenzen stoßen. Und dass es auch da mal ein neues Denken erfordert, ja, um das voranzutreiben. Und da muss die Stadt sicherlich auch eine gewisse Führungsrolle übernehmen. Man kann dann auch, wenn die Stadt sich mal intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann kann man auch darüber nachdenken, ob man nicht noch andere Träger mit dazu nimmt. Ja, das sind so Beispiele, ja, zu der Kindergartensituation, die ja höchst bedauerlich ist. Ja, ich habe drei Enkelkinder. Ja, ich weiß, was das heißt. Ja, ich weiß, wie oft meine Frau einen Anruf bekommt, ja, die Kita ist morgen nicht besetzt, kannst du nicht kommen. Ja, und die wohnen alle nicht in der Nähe, sondern das sind dann 120 Kilometer Fahrstrecke. Und die setzt sich dann morgens ins Auto und fährt dahin, um die Kinder zu betreuen.
Ja. Also auch kein spezielles Bergisch-Gladbacher Problem, auch das gibt es woanders natürlich.
Ja.
Aber auch hier kumuliert sich alles das wieder zusammen, also indem es also zu wenig Kitas gibt. Es gibt zu wenig Flächen für neue Kitas, weil die zum Beispiel im Moment für Flüchtlingsunterkünfte gebraucht werden oder auch für andere Zwecke. In den Kitas, die es gibt, in denen Plätze zu da sind, fehlt das Fachpersonal.
Genau. Ja, das ist das größte Problem. Neuer Kindergarten hilft nichts, wenn da kein Personal ist.
Genau. Herr Ludwig, Sie springen da rein. Sehen Sie einen Ausweg? Also, oder ein Rezept, wie man irgendwie zum Beispiel dieses Problem hier vor Ort anfassen könnte?
Also ich glaube, die Erwartungen sind im Moment auch zu groß, einfach an das Personal im Kindergarten. Also eigentlich sollen ja nicht nur die Kinder verwahren oder betreuen, sondern es ist ja auch ein Bereich, wo frühes Lernen gepflegt werden soll und wo die Kinder sich entwickeln sollen. Und dafür braucht es auch eine gute Ausstattung und auch eine gute personelle Ausstattung. Und die ist in den meisten Kindergärten einfach mit den finanziellen Ressourcen, die es gibt, nicht zu haben. Und viele Kindergärtner fühlen sich überfordert dann. Und das ist kein Job, der dann so gerne gemacht wird. Eigentlich ist es ja etwas, was eine schöne Arbeit ist. Aber wenn da eine Überforderung ist, weil die Gruppen einfach zu groß sind für das Personal, das da ist, dann ist da wenig dran zu holen.
Ja, aber das sind Stellschrauben, die ja auf Landes- oder Bundesebene gestellt werden müssen. Gibt es eben
die Frage ist, was für Kinder überhaupt wert in unserer Gesellschaft?
Da wird jetzt jeder hier behaupten, sehr viel.
Aber ist
das ein Konsens dahin? Ne? Genau, also das wäre jetzt die Frage. Also gibt es, also ist das überhaupt ein lokal-kommunal-politisches Thema oder muss man einfach da sagen, da sind uns die Hände gebunden, wir müssen darauf warten, dass das Land oder wer auch immer
da ist? Ja, da sind uns zum Teil die Hände gebunden. Und man kann natürlich auch mal drüber nachdenken. Ich sage jetzt etwas, was wahrscheinlich sehr gefährlich ist. Ich bin auch kein Arbeitsmarktexperte oder Arbeitsrechtler. Ja, und vielleicht kann man auch mal über eine übertarifliche Bezahlung nachdenken, um das zumindest für einige Bewerberinnen auch attraktiver zu machen. Wir kämpfen, wir sind in einer Situation, wo wir um Nachwuchskräfte kämpfen.
Aber gehen Sie auch an Schulen? Ich meine, wenn ich zurückdenke, arbeiten im öffentlichen Dienst, das muss ich mal sagen, hört sich schon grundsätzlich überhaupt nicht attraktiv an. Und da müsste man vielleicht mal an dem Bild der Stadt was ändern. Man könnte auf die Schulen zugehen, man könnte in die Abiturientenklassen gehen und einfach mal vorstellen, was für Jobs es da zu tun gibt. Also zu warten, dass die Leute kommen, ist, glaube ich, auch ein bisschen einfach, oder?
Wir machen zu wenig, ja, proaktives Marketing, Personalmarketing.
Ja, ja.
Denn ja, bei allen ja, Vorstellungen, die Menschen haben über eine Aufgabe im öffentlichen Dienst, ja, das hat ja auch viele Vorteile. Sie haben eine Arbeitsplatzsicherheit, die Sie nirgendwo sonst in der Wirtschaft haben. Sie haben in der Regel Flexibilität in den Arbeitszeiten, die in der Wirtschaft
auch. Also mich brauchen Sie nicht überzeugen, aber deswegen.
Aber das muss man vermarkten.
Ja, genau. Das war also meine Ansprache.
Da tun wir viel zu wenig.
Ja.
Wir würden sagen, die Arbeitgebermarke Stadt Bergisch Gladbach muss gestärkt werden. Das ist jetzt ein bisschen weg wieder von den Kitas. Aber was interessant ist, ich las eine Studie in der vergangenen Woche, dass bei jungen Menschen der öffentliche Dienst in Summe in all ihren Schattierungen hochattraktiv wieder ist. Weil es ein Stück weit natürlich auch um das Modell von 4-Tage-Woche und Ähnlichem und Anpassen von Arbeitszeiten und so weiter in Anpassung die Aspekte, die Herr Krell genannt hat. Also insofern scheint es eine Bewegung in die Richtung zu geben. Die Frage löst es immer noch nicht bei den Kitas final. Und da sind wir an dem Punkt, selbst wenn wir Grundstücke und Gebäude hätten, wir brauchen Betreiber. Wenn die Stadt selber Betreiber würde, wird das Problem auch nicht viel einfacher werden. Wir sehen ja im Moment an allen Ecken und Enden, dass das, was wir als Gesellschaft lange gewusst haben, dass die demografische Pyramide auf dem Kopf steht, dass das auf einmal Realität wird. Irgendwie haben wir immer gedacht, so ging es mir auch eine Zeit lang, das wird überall diskutiert und jeder erklärt mir, dass das hier auf dem Kopf steht und irgendwie war es aber nicht spürbar. Und da hat man fast schon gedacht, naja, vielleicht stimmt es gar nicht so ganz. Aber jetzt auf einmal Auslöser Corona in dieser Situation, da gibt es noch 1003 andere Gründe, die wir alle diskutieren könnten, aber nicht kommunalpolitisch sind, zeigt uns jetzt, ob am Flughäfen, ob in den Kitas, ob in den Krankenhäusern, Arztpraxen und. Überall fehlen auf einmal die Leute. Und deswegen ist natürlich schon auch eine Frage,
Wie gelingt es uns, wieder eine Wertigkeit für gewisse Bereiche auch reinzubringen? Und das ist ja auch ein Thema gewesen. Es war nicht das Attraktivste, unbedingt Erzieher zu werden. Ändert sich ein klein bisschen. Es ändert sich vielleicht auch in den Pflegeberufen ein bisschen. Ich höre zumindest so ein paar im weiten Bekanntenkreis sagen, das macht auf einmal wieder Spaß, da zu sein, weil das und das. Ob das von Dauer ist oder nur einmal fliegen, das muss man dann auch nochmal schauen. Also wir sind auch da, es ist ein Stück weit ein Wandel. Und, aber eine städtische Kita löst nicht sofort, würde dann nicht mal das Problem des Personals direkt lösen.
Ja, also ich bin nur eher bei Ihnen, dass man sagt, okay, grundsätzlich ändert sich was, wir warten jetzt mal, was kommt, oder gehen wir das aktiv an und sagen, wir als Stadt werben werben für uns als guter Arbeitgeber eben
und dann wäre die Voraussetzung, dass die Stadt erstmal überhaupt Kitas hätte, für die sie dann
Personal suchen müsste. Ich meine jetzt grundsätzlich, wir haben ja gehört, dass wir fehlen ja überall.
In meinem Mund würde ich gerne bei Herrn Krell nochmal nachfragen. Sie hatten gesagt, also man müsste darüber nachdenken, ob uns das nicht mehr Geld wert ist. Also sprich, mehr ein höheres Gehalt für die Erzieher zum Beispiel, aber für die Pfleger, für wen auch immer.
Ja, wir könnten für die Erzieher auch abends klatschen.
Ja, aber das sind wir ja schon beschäftigt, oder?
Ja, das Thema, bin ich mir so ganz sicher. Das Thema Wertigkeit, was wir gerade angesprochen haben, ist ein ganz wichtiges.
Aber die Frage, die mich umtreibt, ist die Frage, wo kommt das Geld her? Wer soll es bezahlen? Ist vielleicht auch für die FDP eine interessante Frage.
Wir haben die Anforderungen an Kitas in den letzten 10, 15 Jahren grundlegend geändert. Und Kitas waren eine, ich sage jetzt mal etwas böse, Verwahranstalt für kleine Kinder.
Von 8 bis 12.
Ja, und jetzt ist es die erste Stufe der frühkindlichen Bildung, weil wir eben auch aus zig pädagogischen Untersuchungen erkannt haben, wie wichtig das ist für die Entwicklung eines Kindes.
Ja.
Ja, da müssen wir auch bereit sein, dafür mehr Geld auszugeben. Das ist für mich, wir haben als FDP schon mal den radikalen Vorschlag gemacht, dann stellen wir lieber wesentlich mehr Geld für die Kitas aus, stellen die Beitrags frei. Ja, und dafür nehmen wir an den Hochschulen einen Semesterbeitrag von, weiß ich nicht, 150 oder 200 Euro. Ich mache mir jetzt all die Studenten zum Feind. Aber man muss immer darüber nachdenken, was das für gesellschaftliche Konsequenzen hat, wenn wir die Krankenschwester zwingen, wenn sie ihr Kind in die Kita gibt, dafür einen Eigenbeitrag zu zahlen. Ja, aber wenn das Kind erwachsen ist und geht in die Hochschule, dann zahlt alles der Staat. Das ist für mich nicht die richtige Priorität.
Herr Ufer, Sie hatten mich vorhin gemeldet. Klar, Moment, war es zum Thema? Oder?
Nee.
Dann würde ich noch mal fragen, was es zum Thema ist. Ja?
Also ich würde gerne an einer Stelle mal einhaken. Also wir müssen auch in meinem Unternehmen 100 Leute einstellen. Das haben echt viel zu tun. Wir sind eigentlich jetzt wieder am gleichen Punkt, dass alle sagen, dass die Personalsituation... das ist jetzt wirklich schlimm, wir haben so und so viele offene Stellen, wir kriegen leider, aber was passiert denn konkret? Was machen Sie denn, damit die Personalsituation sich ändert?
An wen richtet sich die Frage jetzt? Also erstens von der Person und zweitens von der Institution. Also wir haben die Mitglieder des Stadtrats.
Ja, also da würde ich jetzt mal die Stadt einfach nehmen wollen, weil Sie vorhin von 112 offenen Stellen gesprochen haben.
Also ungefähr 10%.
Was ich irre finde, ne? Also eine sehr hohe Zahl finde. Und das heißt doch aber auch, dass man da... Der Notstand davon, der setzt sich doch eigentlich überall durch. Wir kommen immer wieder auf das gleiche Problem zurück. Also,
das ist doch grundsätzlich angehen. Ja, das Ding ist, hat der Bastian Wechter schon richtig gesagt. Also, das ist jetzt, der Stadtrat ist, das ist Aufgabe der Verwaltung natürlich, die Verwaltung zu führen, auch Mitarbeiter einzustellen. Das fängt also in der Kette nochmal, die Attraktivität der Stadt Bergisch Gladbach als Arbeitgeber darzustellen, das war der erste Punkt. Da geht es dann im zweiten Schritt darum, wo findet überhaupt ein Vorstellungsgespräch statt, in welchen Räumen. Ja, das ist schon sehr skurril mitunter, wo die stattfinden. Das ist auch nicht gerade attraktiv, dann dort hinzugehen oder zu bleiben. Und womöglich haben die Bewerber ja auch aktuell 3 Kommunen, wo sie gerne hingehen könnten. Also auch das ist ja nochmal ein Verteilungswettbewerb im Bereich des öffentlichen Dienstes. Das ist mit Sicherheit ein Thema. Dann das Gefühl, in einer Verwaltung zu arbeiten, die modern ist und digital unterwegs ist. Als junger Mensch ist das ja eine Basisvoraussetzung. Das ist ja nicht eine Frage von wäre nett, sondern muss sein. Wie sieht auch künftig in einer Verwaltung Homeoffice-Lösungen aus? Wie sieht dort mobiles Arbeiten aus? Also all diese Fragen muss aber am Ende final der Bürgermeister beantworten, weil er ist der Chef der Verwaltung. Deswegen ist das jetzt nicht, ich bin weit entfernt davon, als jetzt der Sprecher des Bürgermeisters zu sein.
Das ist aber relativ einfach. In einer Woche wird der Bürgermeister hier sitzen. Kommen Sie gerne wieder und stellen Sie diese Frage nochmal. Aber es ist in der Tat natürlich, deshalb haben wir gesagt, wir werden eben halt sozusagen die Opposition.
Wie stellen Sie die Frage? Ich will jetzt mal eine kleine Lanze für die Verwaltung brechen. Es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert.
Schon klar.
Ja, also ein bisschen was in Richtung Arbeitgebermarketing ist erfolgt. Wir haben ein neues System aufgesetzt und auch die entsprechende Software dafür angeschafft zum Bewerbungsmanagement. Und das war früher auch ein Problem. Da kamen Bewerbungen rein und die waren dann 6 Monate verschwunden. Ja? Um das jetzt mal zu karikieren. Also auch das ist mal angegeben.
Ja. Jetzt ist die Stadt immerhin so weit, dass sie Leute einstellen kann. Nur wenn sie die einstellen würde, dann haben die für die keine Arbeitsplätze. Das heißt, sie müssen sie wieder zurückstellen, diese Einstellung.
Wir haben mittlerweile ein Konzept auch für Homeoffice. Das ist noch bei weitem nicht perfekt. Ja, da müsste man meiner Meinung nach noch wesentlich mehr tun. Aber zumindest sind da einige Dinge etwas in Bewegung.
Okay.
Also ich will damit nur sagen, ja, auch das muss man dann immer, wie immer, ein bisschen differenziert betrachten. Es ist nicht so, dass gar nichts getan
wird. Das habe ich damit auch nicht gesagt. Ich wollte nur, also ich kenne die Problematik eben gut, weil wir das auch machen und man muss sich echt viel einfallen lassen.
Ja, es gibt ganz andere Wege heute.
Also im IT-Bereich, wo ich herkomme, da ist es zum Beispiel so, dass es inzwischen schon Portale gibt, wo sich Unternehmen bewerben können, um einen Bewerber zu bekommen.
Mhm. Ja, ist so.
So, und da hat sich halt, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehabt, die Welt sich auch total geändert. Ne? Also ich habe einen 16-jährigen Sohn, der steht da vor ganz anderen Fragen als ich mit 16. Ne? Ich musste mich um Stellen wirklich kümmern und da hieß es immer mit viel Glück, guten Noten und so weiter. Ne? Und die Welt hat sich halt da auch massiv geändert.
Ja.
Und da muss man sich darauf einstellen.
Gut, wir haben lange Zeit über den Krieg um die Talente gesprochen. War neulich eine nette Schlagzeile im Handelsblatt. Die Talente haben den Krieg gewonnen. Ja, das drückt sehr stark aus, wie Sie sagen, wir müssen uns unheimlich viel einfallen lassen, ja, um in diesem Umfeld bestehen zu können.
Gut, ja, mit dem wenigen Personal, was wir haben, haben wir viele Probleme. Vielleicht kommen wir zum nächsten.
Herr Ufer. Thema Verkehr. Die Stadt Bergisch-Gladbach hat ja ein Mobilitätskonzept seit 2016. Da stehen sinnvolle Ziele drin, deutlich weniger Autoverkehr, mehr Radfußverkehr, mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das wurde ja auch noch unter einem CDU-Bürgermeister verabschiedet. Da gibt es ja auch gute Gründe für. Klimakrise haben Sie eben schon genannt, verschärft sich irgendwie auch das Platzproblem einfach, wenn alle Menschen mit dem Auto fahren, ist einfach die Platz voll, die Straßen sind voll, gibt Stau, Parkplatznot. Das nervt die Leute, die in den Autos sitzen, auch die sonst irgendwie in der Stadt unterwegs sind, Aufenthaltsqualität und so. Bei den Freien Wählern und bei der FDP merke ich schon ab und zu mal, dass die auch was in die Richtung entwickeln wollen. Bei der CDU bin ich mir da nicht so sicher. Vielleicht deswegen Frage an Sie, Herr Metten. Ist das ein Ziel, hinter dem Sie stehen, wo Sie sagen, ja, das wollen wir erreichen, wir wollen weniger Autoverkehr in der Stadt, mehr Rad- und Fußverkehr? Wenn ja, was tun Sie dafür? Oder wollen Sie es eigentlich so behalten, wie es ist und weiter das Auto stärken? Das ist ehrlich gesagt der Eindruck, den ich habe.
Und Sie gucken ja auch aus einer speziellen Brille auf das Thema.
Wieso?
Soweit ich weiß, sind Sie bei den Grünen aktiv, ne? Auch dort verkehrspolitischer Sprecher.
Wir bin
also
ich.
Insofern ist es jetzt eine Parteidiskussion zwischen den Fraktionen. Die können wir ja gerne führen, das ist kein Thema.
Ich frage als Bürger dieser Stadt.
Ja, natürlich. Also, Sie sitzen ja auch im Ausschuss mit. Also insofern, das muss man schon vielleicht auch
für die
Zuschauer mit dazu sagen.
Ja.
Aber wir können ja gerne in den Dialog da gehen. Das Mobilitätskonzept, wie es heute ist, ist meines Erachtens schon jetzt veraltet. Und das sage ich deswegen auch, weil sich einfach die Rahmenbedingungen geändert haben. Das war schon kritisch in der Aufstellungsphase, was die Annahmen des Konzeptes sind. Und das sehen wir einfach, und das erlebe ich bei mir selber, und das sage ich auch ganz offen, ich habe vor 5 und 10 Jahren die Mobilität anders eingeschätzt, als sie heute ist. Da hat sich auch Gesellschaft total gewandelt, aus ganz verschiedenen Gründen. Das ist jetzt nochmal vielleicht eine eigene Diskussion. Auf jeden Fall müssen wir dieser Entwicklung Rechnung tragen, aber ich glaube, wir müssen es mit Augenmaß für Bergisch-Gladbach tun. Also Fahrradverkehr hat eine Bedeutung, hat auch eine zunehmende Bedeutung, hat auch eine große Bedeutung. Aber ich kann damit in einer Situation wie Bergisch-Gladbach nicht alles lösen. Denn dann sind wir nicht in der Großstadt, sondern wir sind hier in der Scharnierfunktion zum Bergischen. Wir gucken mal nach Herkenrath, wir gucken mal nach Hommernei und weiter darüber hinaus. Dort wird auch in Zukunft, also zumindest ist meine These, der Individualverkehr eine Rolle spielen und auch eine bedeutsame Rolle spielen, wie auch immer er dann angetrieben ist. Ja, der kann ja auch emissionsfrei oder emissionsreduziert angetrieben sein. Das bin ich mir auch nicht ganz sicher, wo wir in 5 oder 10 oder 15 Jahren dabei stehen werden. Deswegen ist für mich nicht von vornherein der Individualverkehr das Problem. Wir müssen allerdings schauen, wie wir den Straßenraum aufteilen. Den Straßenraum werden wir in vielen Bereichen nicht einfach verbreitern können. Insofern braucht es ein faires Miteinander der verschiedenen Verkehrsträger zueinander. Und ich frage mich dann schon, wenn sich scheinbar die gesamte Welt von Rot-Grün an 700 Metern Straße, der Lorenzestraße, entscheiden soll, hat das für mich überhaupt keine Auswirkung auf einen Klimaeffekt. Es hat aber auch keine Auswirkung auf die Mobilität in Summe. Das ist Symbolpolitik. Was wir uns anschauen müssen, ist vielmehr die Frage, auch prognostisch, wie wird sich Verkehr entwickeln und wie wird das in dieser Situation mit dem Umland sein? Wie wird es in Relation zur Metropole Köln sein? Da wird mit Sicherheit das lang ersehnte und ja hoffentlich jetzt in greifbarer Nähe befindliche zweite S-Bahn-Gleis eine Rolle spielen, dass wir eine andere Taktung hinbekommen. Wir müssen uns aber auch die Gedanken machen, wie können wir Verkehre fließen lassen? Es bringt nämlich überhaupt nichts, den Verkehr zu stoppen. Denn dann haben wir nur noch mehr Stau und wir haben letztendlich mehr Emissionen auch an diesen Stellen. Also es ist ein Ausbalancieren. Wir brauchen eine Verstärkung des Radwegenetzes, das ist auch klar. Wir haben zum Beispiel auch Fahrradstraßen beantragt, allein in der letzten Ratsperiode ist bis heute nichts da getan worden. Die untere Hauptstraße, wo wir eine Parallelführung von unterer Hauptstraße und Kalkstraße haben, ist ein Teil dieses Antrages. Arbeitet die Verwaltung nicht dran, ich verstehe es nicht. Sie wäre für mich prädestiniert, in diesem Bereich etwas zu tun, weil es gar keine Einschränkungen gibt, aber es wäre eine Verbesserung für eine Gruppe, die fährt. Es gibt einen Vorschlag zu einem Fahrradwegenetz. Wir haben auch, ich habe es mal gelesen, ein Fahrradkonzept schon, glaube ich, jetzt vor anderthalb Jahren aufgelegt, was einige, glaube ich, wirklich bedenkenswerte Inhalte hat. Und es geht für uns nicht nur darum, zu sagen, wir malen auf der Bundesstraße nochmal irgendeinen Streifen dazu und begrenzen den Autoverkehr, sondern man kann ja schauen, und das ist genau dargelegt, auf die Routenführung ist, wie kann eigentlich ein zusammenhängender Fahrradweg sein, der nicht über die Hauptstraße geht, sondern der parallel geführt wird und von vielen Fahrradfahrern, und da haben wir auch einige sehr ambitionierte bei uns alleine in der Fraktion, die sagen, ich fahre doch viel lieber auf einem verkehrsberuhigten Bereich parallel dazu, als dass ich mich auch noch mitten in den Gefahrenbereich hineingebe. Also das ist ein Ausbalancieren und wir müssen eben auch, also der Fehler, der glaube ich oft gemacht wird, wir nehmen die Großstadtmodelle von Köln und übertragen die auf Gladbach und sagen, Gladbach ist auch eine Großstadt, das funktioniert ja. Da bin ich völlig anderer Meinung. Das wird hier nicht funktionieren. Das müssen wir austarieren, weil wir haben eine ländliche Situation, wir haben Ballungsräume und das bringt unterschiedliche Verkehre mit sich.
In Köln funktioniert es ja auch nicht.
In Köln funktioniert es ganz gut, aber überraschend gut auch manche Sachen, wo ich auch kritisch war in Köln, wo ich manchmal denke immer noch, Reichensberger Platz da die Richtung dann zum Ebertplatz runter, muss ich sagen, geht überraschend gut eigentlich.
Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Schildchen ist ja ein genauso heiß umstrittenes Thema wie die Laurentiusstraße, wo es darum geht, wie wird der Straßenraum künftig aufgeteilt, wie werden die verschiedenen Interessen, die es in diesem Stadtteil gibt, irgendwie mitgenommen, dass sich jeder dann am Ende auch tatsächlich nicht für komplett ausgegrenzt fühlt. Gibt es da eine Idee, wie man so einen Konsens herstellt? Ich gucke doch mal Herrn Krell an, Sie haben sich ja auch gerade in Schildchen und in dieser Verkehrsfrage schon lange engagiert, oder ist das einfach festgefahren?
Erlauben Sie mir noch ein paar Kommentare zu Ihrer Frage zu machen. Das ist für mich ein Feld, ja, das die Verwaltung nicht unbedingt auf der Erfolgsseite verbuchen kann. Fahrradverkehr, Fahrradwege, Infrastruktur. Wir haben im Koalitionsvertrag der Ampel festgelegt, dass wir 2 Millionen pro Jahr für einen Aufbau der Fahrradwegeinfrastruktur ausgeben wollen. Wir geben weniger als 500.000 im Jahr aus.
Weniger als die
CDU. Wegen Stellenmangel.
Weniger als die CDU früher.
Ja, aber wegen Stellenmangel, sagt die Verwaltung. Das ist
der Grund. Immer mit den gleichen Stellen. Da, glaube ich, hat sich nicht so viel geändert.
Aber das ist das, was die als Grund sagen, warum sie nicht so viel machen können.
Wegen Stellenmangel. Sagen Sie doch mal genau, was ich damit sagen will. Wir müssen auch mal nicht immer nur Konzepte diskutieren. Wir müssen auch mal ins Doing kommen. Ja. Und Projekte aufsetzen und die dann auch umsetzen. Ja, und wenn wir die eigenen Ressourcen nicht haben, dann müssen wir jemanden beauftragen, der das für uns macht. Und das geht in dem Feld schleppend langsam. Ja, da gibt es noch ein anderes Feld. Ja, gut, ich bleibe jetzt noch.
Bleiben wir beim Feld Schildchen.
Ja.
Da gab es ja Gutachten, Untersuchungen, was auch immer. Es werden weitere gefordert. Aber es bleibt ja dabei, wir haben eine Durchgangsstraße, wir haben eine sehr stark frequentierte Durchgangsstraße, wir haben viel zu wenig Platz für Radfahrer, ich glaube, das ist auch Konsens. Es gibt in der oberen und unteren Teil der Straße sehr, sehr unterschiedliche Verhältnisse, was Parkplätze und so weiter angeht. Ist das ein Thema, wo man sagen kann, okay, wir holen uns jetzt eine externe Expertise, wir holen uns jetzt ein Büro XY, das macht jetzt den Plan und das setzen wir um? Also ich glaube, damit würde man
das Recht haben. Das externe Büro haben wir schon gehabt. Und was jetzt gerade passiert, finde ich eigentlich ganz toll, nämlich dass eigentlich die Fraktionen, die hier sitzen, CDU, FDP, Grüne und wir auch, uns zusammensetzen und überlegen, auch die SPD, mit den Bürgern, was kann man tun? Also es finden regelmäßige Treffen statt, wo wir wirklich überlegen, was ist die beste Lösung? Es gibt eine Lösung des Bürgervereins, die vorgeschlagen haben, bei denen es der anders aussieht als diese Mittelvariante, die von der Verwaltung vorgeschlagen wird. Und bei der natürlich noch die Meinungen auseinandergehen, aber bei der es so aussieht, als ob man einen konstruktiven Lösungsvorschlag erarbeiten kann, an dem alle teilhaben. Wir haben jetzt alle Anträge, alle genannten Fraktionen haben zusammen eine Anfrage gestartet, die von Herrn Plügge leider nicht beantwortet ist. Wir stellen einen gemeinsamen Antrag zu Tempo 30. Es gibt Ideen, die wir da entwickeln zum Parken. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, was zu lösen. Natürlich wird Schildkin immer Durchgangsverkehrsstraße bleiben. Aber die Frage ist ja auch, trotzdem, selbst wenn es das ist, wie sicher ist der Fahrradverkehr? Das ist die eine Sache. Und zweitens, wie ist die Aufenthaltsqualität für die Menschen, die eben nicht mit dem Auto kommen, sondern zu Fuß da auch einkaufen? Die gibt es ja auch genügend. Und auch da versuchen, was zu verbessern. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Also ich sehe das nicht ganz so pessimistisch. Herr Lasch von der FDP ist auch dabei, ich denke.
Ja, wir werden da die Bürger sehr viel stärker einbeziehen müssen. Es gibt ja diesen Bürgerverein Fahrrad Schildkin, der auch mit guten Ideen kommt. Ja, und das muss man sehr viel stärker in den Prozess einbeziehen. Für mich ist völlig klar, der Straßenraum der Altenberger Domstraße, vor allen Dingen in dem Kernbereich zwischen Leverkusener Straße und Kempener Straße, der muss neu gestaltet werden. Das heißt, die Parkplätze da müssen weg. Müssen wegfallen. Den Raum werden wir nicht mehr haben. Aber dafür muss man Ersatzparkplätze schaffen. Ja, das ist nicht einfach, aber da gibt es durchaus Möglichkeiten. Nur auch da sind wir bisher nur sehr, sehr schleppend weitergekommen. Denn ich denke auch an die älteren Menschen, die jetzt nicht mehr mit dem Fahrrad zum Markt fahren können oder zum Edeka, um da einzukaufen, sondern die auf ihr Auto angewiesen sind. Und für die müssen wir auch Parkmöglichkeiten schaffen. Ja, ich will jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, wo das
möglicherweise ist. Klar.
Aber das wäre meine grundsätzliche Haltung. Ja, und dann kann man lange über diesen MVM, das ist das Büro, was wir beauftragt haben, über diesen Entwurf diskutieren. Ich fand den im Grundsatz nicht schlecht, ja, mit der Mittellinie und so weiter. Ich weiß auch, das hat alles Vor- und Nachteile. Das Grunddilemma werden wir nicht lösen. Ja, es ist nun mal der Kreuzungspunkt von zwei Durchgangsstraßen. Ja, und da ist sehr, sehr viel Autoverkehr und deshalb kann man eigentlich nur sehen, wie man die Situation, die man jetzt hat, zumindest graduell verbessert. Und ich glaube, dafür gibt es Ansätze. Jetzt kann man natürlich perspektivisch sagen, ja, wir müssen auch da den ÖPNV stärken. Deshalb haben wir ja auch mal da bei der Kommentierung des Regionalplans den Vorschlag gemacht, ja, mal darüber nachzudenken, kann man nicht die Straßenbahnlinie 4 ja, durch Leverkusen, Schildkin bis nach Odenthal verlängern. Ich weiß, Riesenthema, brauchen wir wahrscheinlich in Deutschland 30 Jahre, um das auszudiskutieren oder mehr.
Ja, wir können schon mal anfangen.
Aber ja, im Moment auch eine, wie heißt das so schön, auch eine Reise von 1000 Schritten fängt auch mit dem ersten Schritt an.
Ja, und Herr Metten, was wäre der erste Schritt? Also gehen Sie damit d'accord, dass das heißt, also die Parkplätze an der Altenberger Domstraße müssen weg?
Ja, also ich bin jetzt nicht ganz in den so tief wie die Schildchen, in den Schildchen-Themen drin. Das machen die Kollegen bei uns deswegen, aber da sind wir, glaube ich, in einem ganz ordentlichen interfraktionellen Dialog. Aber wenn wir jetzt bei der Halbzeitbilanz mal sind, und das ist ja das, was auch ein Stück weit spannend ist, weil da ist auch Kritik am Bürgermeister und auch an Rot-Grün. Was ist denn jetzt verkehrspolitisch passiert? Also da ist die Buddestraße mal angepinselt worden. Erkennbar, aus meiner Sicht, will da nicht als Oberklugscheißer gelten, aber vorher erkennbar, dass das extrem kompliziert wird. Lorenzusstraße ist auch keine nennenswerte Verbesserung, jetzt zu teilen, aber letztendlich erstmal wieder Riesenaufregung. Es ist unglaublich viel Geld verblasen worden. Wir haben uns die Köpfe heiß geredet für eine Kleinigkeit, die keine, also eine sehr kleine Bedeutung in einem überregionalen Konzept hat. Es wird sehr wenig Geld ausgegeben für die Fahrradwege, weil man immer auf irgendwas Großes, Neuartiges hofft, dass man anfängt, mal die bestehenden zumindest zu sanieren. Und es ist heute weniger ausgegeben, als unter der CDU und SPD davor ausgegeben wurde. Ja, das sind also die Themen, wo ich sage, das ist irgendwie eine schwache Bilanz, obwohl man das als Hauptthema hatte. Und jetzt kommt das nach vorne. Wir haben eben über Zanders gesprochen. Und dann fängt es schon auch an, wo ich manchmal denke, wie geht das eigentlich mit der Ehrlichkeit so ganz zusammen? Wir sprechen über Zanders und sagen, okay, wir möchten ein neues Stadtquartier entwickeln mit 34 Hektar, was verkehrsreduziert ist, womöglich in großen Teilen für den Dualverkehr auch gefallen. Das mag ja im Quartier, kann das durchaus funktionieren. Mit Hubs und so weiter außen drumherum sind da mit Sicherheit viele gute Ideen, die man umsetzen kann. Und wenn man das neu entwickelt, kann das auch in der Struktur gehen. Ein paar Einschränkungen kommen sofort. Ärzte, auch aus FDP-Fraktion zum Beispiel, sagen, medizinische Dienstleistungen funktionieren in einem gewissen Bereich auch nur dann, wenn auch Krankenpatienten bis vor die Tür fahren können. Ansonsten brauchen die da nicht anzubieten. Einzellösungen findet man mit Sicherheit was für. Aber wir denken, oder wir versuchen es schon zu denken, aber bei Rot-Grün und dem Bürgermeister sehe ich nicht, wie wird das denn in der Verkehrsgesamtinfrastruktur gedacht? Wir holen auf einmal dort, ob es 3.000 oder 2.000 oder 4.000 Arbeitsplätze, Bewohner, keine Ahnung was alles hin, es wird signifikant sein und es wird mehr Verkehr auslösen. Und es ist doch illusorisch zu glauben, dass alle, die da hinziehen, nur mit der S-Bahn kommen. Also müssen wir auch mal an diese überregionalen Themen rangehen. Dann gibt es die Entscheidung von Rot-Grün, aber die FDP allerdings auch noch mit dabei, dass wir in Gronau, wo wir auf einmal eine super Trassenlösung haben, die Entscheidung gefällt wird, es wird kein Meter Straße gebaut, egal warum. Ja, dann, das hätte eine große Entlastung in Gronau gebracht und damit auch weiter darüber hinaus, aber mit der Grundsatzhaltung, wir bauen keine Straßen, komme ich da nicht weiter. Weil ich glaube nur, dass wir brauchen ein Verkehrsnetz, was Verkehrsfluss ermöglicht und der Bürger wird sowieso selber entscheiden, mit welchem Verkehrsmittel er unterwegs ist. Und da haben sich die Meinungen auch zu geändert. Und ich glaube, dass wir werden auch einen anderen Verkehrsfluss in Jahren haben, wenn es abgestimmte, autarke Fahrsysteme geben wird. Es wird auch das Carsharing-Modell viel interessanter werden. Aber was ich schwierig finde, ist zu sagen, ich verbiete dir, lieber Bürger, dass du letztendlich dein Auto hast.
Sag viel niemals. Besser ist ja,
In der Diskussion zu Zanders, ich will da nicht zu sehr aus der nicht öffentlichen Sitzung plaudern, aber das da haben wir eine klare Haltung dazu gehört.
Ja, aber wer sagt denn, dass wir das Auto besitzen verbieten wollen? Oder wer will das verbieten? Das
die, ist jetzt die Frage ist doch, dass wir Konzepte anbieten, die funktionieren und auf die sich der Bürger freiwillig einlässt und sagt, das ist für mich die beste Variante der Mobilität. Genau. Weil das zeigt uns ja heute auch KI und andere Sachen. Wir schauen, was ist die beste Lösung, um von A nach B zu kommen. Und dann wechsle ich womöglich dreimal meinen Verkehrsträger. Die Diskussion zum Abstellen von PKWs, zum Bauen von Straßen, habe ich bisher eine klare Haltung der Grünen Fraktion zugehört. Und wir nehmen mal das Beispiel in Gronau. Da können Sie mal nachlesen in den Beschlüssen dazu. Da liegt auf einmal im städtischen Besitz eine mögliche Trasse, die in vorherigen Konzepten eine große Bedeutung hatte. Aussage, wir bauen keine Straße.
Wir reden jetzt vom Gleisdreieck.
Genau, vom Gleisdreieck.
Gut, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, glaube ich, das zu erklären.
Im Detail, aber genau.
Aber bleiben wir nochmal kurz bei dem Punkt Zanders. Also wenn ich das richtig verstanden habe, was jetzt eben halt in geheimen Sitzungen außerhalb der Öffentlichkeit in interfraktionellen Arbeitskreisen besprochen worden ist, wie die Aufteilung des Zanders-Geländes auf Wohnen, auf Gewerbe, aber eben auch auf öffentliche Infrastruktur, wie Kitas, wie Schulen und schlussendlich eben auch auf Parkplätze ist ja die Zahl der Parkplätze und die Berechnung, wie viele Parkplätze pro Wohnung relativ hoch angesetzt worden. Habe ich das richtig oder das falsch verstanden? Und ich glaube, es ist vielleicht von 0,75 und man hätte durchaus weiter runtergehen können.
Also das heißt, ja, Moment, woher kommen wir denn? Wir haben heute einen Schnellplatzschlüssel, der berechnet sich ja im Prinzip Fahrzeuge pro Wohnung. Sind wir heute, glaube ich, also wir sind vor zwei oder drei Jahren noch bei 1,3 gewesen, wir haben heute 1,0 und jetzt ist das Konzept für Zanders 0,75. Insofern nochmal 25% weniger, als es heute ist.
Und das halte aber von ich schon. Keine Parkplätze ziemlich weit entfernt.
Das habe ich ja nicht gesagt. Wir haben schon die Hubs, die dort mit vorgesehen sind und da wird es außen und damit ist es eher ein anderes Mobilitätsverhalten für die Bürger, wird sich daraus ergeben, weil sie nicht vor das Haus fahren können, sondern weil sie außerhalb. Und das ist ja auch ein Konzept, das man durchaus umsetzen kann. Gar keine Kritik, halte ich für das Areal auch durchaus angemessen. Ja. Aber jetzt gehen wir schon 25% runter und das ist schon mal eine deutliche Reduktion und wir müssen ja bei einer Entwicklung eines solchen Geländes überlegen, was bieten wir denn, wenn in 5 Jahren das erste Haus gebaut ist, auch an, das marktkonform ist. Ja, ich kann ja auch nicht da nur mir etwas herbeiträumen und dann nimmt es niemand an. Also das ist schon auch eine Gratwanderung, die wir dorthin bekommen müssen, dass es vielleicht in 30 Jahren nochmal weniger als 0,75 ist, ja okay. Dann wandeln wir halt Parkfläche in Bürogebäude oder in Wohnungen um. Auch so muss gedacht und geplant werden. Das sind ja Möglichkeiten, die sich dann eröffnen.
Aber wenn eine Stadt zum Beispiel Carsharing anbietet, was auch funktioniert, wo Autos irgendwo erreichbar sind, wenn man mit dem Fahrrad fahren kann, dann kann man auch aufs Auto verzichten. Und das nehme ich als Bürgerin nicht wahr, dass ich sicher in der Stadt kreuz und quer fahren kann mit dem Fahrrad und dass es komfortabel ist. Erst recht, wenn es um Lastenfahrräder geht. Wir waren in der Schweiz und haben da gewohnt. Das ist so ein anderes Lebensgefühl und wir haben fast alles mit Fahrrad gemacht. Ich möchte nicht einen Tag in Bergisch Gladbach mit Lastenrad oder mit Fahrrädern mit Kindern unterwegs sein, was in der Schweiz gang und gäbe ist, weil es sicher ist. Und so kann sich das eine nicht entwickeln, solange die Priorität auf dem anderen liegt. Und das ist eine Evolution, die parallel passieren muss. Also, den Eindruck hat man in Bergisch Gladbach, nur ganz bedingt, hat ja auch im Rating, glaube ich, nicht gut abgeschnitten, was die Fahrradsituation angeht. Und deswegen finde ich das gut, wenn so ein Projekt mit 0,75, das ist in die Zukunft gehen. Genau. Nicht vom Ist ausgehen, wir schreiben das jetzt weiter, sondern wir üben sanften Druck auf, auch auf. Es ist ein bisschen unbequemer, in die Stadt zu kommen. Wollen Sie nicht auf Ihr Auto verzichten, weil es weniger Parkplätze gibt, und nutzen Sie nicht Carsharing?
Also solche genau, Konzepte. Die Optionen und eben auch eben nicht vor dem Haus parken, sondern wir legen es außerhalb. Also das sind ja alles Themen. Nur das, was ich sagen möchte, ist, auch das, wir träumen und sagen, Zanders ist bei allen immer sehr positiv konnotiert. Aber Zanders löst auch weiteren Verkehr aus. Wenn 4.000, 5.000 Leute mehr hier arbeiten und
wohnen, brauchen mehr Kindergärten, alle Themen, die wir heute angesprochen haben.
Umso mehr müssen wir uns Gedanken machen, auch zum Bestand. Weil das muss das Bestandsnetz aufnehmen, und das ist heute kurz vor oder hinter dem Infarkt.
Ja. Gut, darf ich Sie bitten, sich zu Wort zu melden, nicht hineinzureden. Frau Dietrich, war das auch so? Dahin sagen Sie, hat sich vorher gemeldet?
Ich hatte mich gemeldet, genau. Ja. Schon ein bisschen hinterher, aber ich bin doch irritiert, dass es immer nur um entweder Fahrrad oder Auto geht. Und es gibt doch, denke ich, noch genug Möglichkeiten, wie diese Servicebusse, die auf Anforderungen auch kommen. Also es gibt Anforderungshaltestellen, mit denen Leute, die jetzt irgendwie weder mit dem Auto fahren wollen, noch mit dem Fahrrad fahren können, aufspringen. Und die müssen halt ein bisschen flexibel sein. Aber sowas habe ich bisher noch nicht gehört in der ganzen Diskussion.
Also gibt es jetzt eben, macht ja die Wupsi angefangen in Odenthal, und die bauen das jetzt langsam nach außen, Pilotprojekt, und es wird auch überlegt, das auch nach Bellschlappach auszudehnen. Wobei das eher ein Bereich für die eher nicht so dicht besiedelt
ist. Ja, gut. Also, okay, aber trotzdem, also die solche Leute, Modelle die gibt es schon. Reinkommen, aber jetzt nicht in der Stadt. Also wenn ich jetzt irgendwie oben in Römerscheid bin oder so, dann brauche ich sowas auch. Also, ne, so, das meine ich. Und das ist natürlich eine Sache, die, finde ich, wichtig ist, sehr wichtig ist sogar, weil es so ein bisschen diese Polarisation auch gibt zwischen Fahrrad. Und es gibt viele Leute, die wollen oder können nicht Fahrrad fahren. Wenn sie aber eine Alternative hätten, würden sie vielleicht aufs Auto verzichten. So. Und in Bergisch Gladbach ist es so, ich kenne sehr viele Leute, die wollen mit ihrem Auto vor die Tür fahren, egal wo sie hinwollen. Und ich denke, jeder, der was zu verkaufen hat, jeder Konzern, macht wahnsinnig viel Werbung für sein Produkt. Warum macht nicht die Stadt Werbung für eine gute Umwelt, für ein autofreies und für was weiß ich was alles? Also gibt es Massen an Argumente, ja, für den Umstieg. Für
alle. Ja, ich bin da bei Ihnen, wir müssen diese Polarisierung zwischen Auto und Fahrrad aufheben. Ja, es geht nicht um ein Gegeneinander, es geht eigentlich um eine intelligente Vernetzung aller Verkehrsträger. Ja, und da wird es Strecken geben, wo die Menschen eher mit dem Auto fahren, und dann gibt es aber andere Strecken, wo sie immer Fahrrad fahren oder mit dem ÖPNV oder mit dem Carsharing-Angebot, was immer es geben wird. Vielleicht haben wir ja auch in 10 oder 15 Jahren diese Robotaxis, die dann autonom fahren. Die ersten Versuche werden ja jetzt gemacht in Hamburg und auch in den USA. Ja. Und gut, das müssen wir intelligent miteinander vernetzen, sodass am Ende jeder Bürger, jede Bürgerin, die von A nach B will, die hat dann eine App und gibt da ein, hier von A nach B will ich, und dann wird angezeigt, wie man am besten dahin kommt. Das können dann aber auch drei Verkehrsträger sein, das muss nicht einer sein.
Ja, ich würde gerne das Thema Verkehr dann auch langsam abschließen, würde aber Herrn Ufer gerne nochmal die Möglichkeit geben, also das ist jetzt zwar hier die Oppositionsrunde, aber trotzdem nochmal aus Ihrer Sicht jetzt zu sagen, sind es tatsächlich die Grünen, die eben halt nur das Fahrrad wollen und alles andere rausdrängen, oder ist eben mal das, was jetzt hier eigentlich alle gesagt haben, Konsens?
Nee, so wie Sie es gerade gesagt haben, ist natürlich Konsens. Also da kann man schon zusammen. Ich habe auch Mobilitätskonzept angesprochen, da steht nirgendwo, steht niemand will irgendwie das Autofahren verbieten oder so. Es geht um einen ausgewogeneren Mix der Verkehrsmittel, und im Moment ist es eben zu autolastig, und natürlich soll es irgendwie eine gute Kombination bleiben, so wie Sie es eben gesagt haben, ist da schon Konsens.
Gut, ja, hoffen wir mal, dass das vorangeht. Herr Becker, was jetzt auch noch zum Verkehr? Oder? Ja,
auch zum Zandersareal in Kombination, mich wundert, also gar nicht so eine richtige Frage, aber wir reden ja jetzt von einem Areal, das 400 Meter von der Endhaltestelle der S-Bahn entfernt ist. Und das ganz neu sein muss. Und ich wundere mich, warum wir die 0,75 Parkplätze noch brauchen überhaupt. Warum fährt durch dieses Viertel nicht wie in Monheim, also mal in Monheim in der Fußgängerzone, da fährt so, ist ein bisschen witzig, das autark das Ding, aber ein Security-Mann steht drin, also es lohnt nicht so ganz, aber warum werden nicht vier von den Dingern, die durch dieses Viertel fahren, und die fahren bis zur Hauptstraße und die fahren vielleicht noch in den Sammelparkhaus oder unten runter, Rheinhafen Köln, aber eigentlich, wenn ich in so ein Viertel ziehe, und es gibt Lagen in Bergisch Gladbach, Schildchen und Moosfeld und so, wo man ohne Auto echt ziemlich aufgeschmissen ist. Aber wenn ich da hinziehe und ich bestehe dann darauf, dass ich ein Auto haben muss, ja sorry, dann zieh woanders hin. Also das wundert mich gerade schon.
Also ich muss ja mal schauen, diese, also die Absenkung um 0,25 zum Stand von heute und um fast 0,5 zum Stand von vor 3-4 Jahren ist schon gewaltig. Ich glaube nur, wir springen auch da ein bisschen zu kurz zu sagen, wenn wir gar keine Parkplätze anbieten würden, alle kommen mit der S-Bahn oder gehen mit der S-Bahn raus. Natürlich ist genau dieses System ja angedacht und das wird auch dann, wenn das Realität wird, wird das auch so sein. Aber wir müssen schon auch denken, es ziehen womöglich Menschen auch auf das Sandersgelände, wo die Oma in Kürten wohnt. Ja? So, wie kommen die denn dahin? Das ist halt dieses.
Ja, aber das ist doch deren wirtschaftliche Freiheitsscheidung. Ziehen sie auf
das Sandersgelände? Ja, aber die Frage
ist, ich Regeln erstellen.
Und da war ja der Vorschlag von Frau Dietrich zu sagen, warum entwickeln wir das Sandersgelände nicht als Aushängeschild vom Bergisch Gladbach für ein ökologisches, klimafreundliches, für nicht Autobesitzer besonders geeignetes Wohngebiet.
Das sind ja absolut, das sind ja auch die Rahmenbedingungen, über die wir heute sprechen. Auch wenn wir mal die Anzahl der Stellplätze absolut sehen, spiegelt sich das darin genau wieder. Genau das sind die Themen, woran wir versuchen zu arbeiten. Nur wir müssen auch auf der anderen Seite schauen, dass wir heute Konzepte entwickeln, die in 2 Jahren, wenn wir Baurecht haben, auch marktkonform sind. Und ich bin deswegen schon auch dabei, dass Sanders ein Prozess ist, der über Jahre dauert. Ich bin nicht bei 25 Jahren, aber bei 15 Jahren bin ich ganz bewusst. Weil es wichtig ist, dass wir nicht, wir haben auch bewusst ja alle gesagt, das ist überhaupt interfraktionell, dass wir nicht die Idee haben, einen Masterplan zu haben und ab morgen geht's los und alles wird bebaut. Sondern wir schauen schon, dass sich das iterativ entwickelt. Und da werden wir auf diese Dinge reagieren können und auch müssen. Weil in 10 oder in 15 oder 20 Jahren werden wir ein anderes Arbeitsverhalten haben, ein anderes Mobilitätsverhalten und. Und deswegen finde ich schon wichtig, dass wir ein Stück weit atmend uns da in die Zukunft hineinbewegen und nicht nur stur auf einer Linie durchfahren und sagen, ab morgen ist alles gebaut.
Das ist, glaube ich, auch Konsens. Gibt es noch ein Thema von Ihrer Seite, was wir noch nicht angesprochen haben, was aber durchaus angesprochen werden sollte? Falls nicht, hätte ich noch eins. Aber
ja. Nochmal bauen, zwar sehr persönlich. Wir reden jetzt viel über Bauen und über Verstädterung. Ich bin großer Fan davon, die existierende Bebauung, die wir hier haben, also unsere Zentren, nach oben zu entwickeln und nicht in Eickamp noch ein weiteres Feld aufzubauen. Wo es gibt jetzt so ein Neubaugebiet, finde ich ganz schrecklich. Da steht ein Eigenheim neben dem anderen. Die fahren alle mit dem Auto über die Romanei. Die Grundschule wurde nicht erweitert, genau was Sie eben angesprochen haben. Man baut und die Infrastruktur umherum bleibt gleich. In Refrath sehen wir das überall, da ist das auch überall passiert. Ich würde gerne mein Grundstück mehr bebauen. Ich darf nicht. Ich würde auch gerne in die Höhe weiterbauen. Das darf ich alles nicht. Was können Sie da machen?
Also in Eickamp schon mal gar nichts. Das ist nicht in Bergisch Gladbach, aber egal.
Ach, Entschuldigung.
Aber kurz dahinter, hinter der Grenze.
Genau.
Also auch mein Thema wäre auch ein Bauthema. Was ja in den letzten Monaten sehr kontrovers diskutiert worden ist, ist ja eben, wie bekommen wir sozialen Wohnungsbau nach Bergisch Gladbach, ohne den gesamten Wohnungsbau noch weiter abzuwürgen, als er ohnehin im Moment das selber offenbar macht. Das hängt ja so ein bisschen damit zusammen. Wo haben wir die Kapazitäten? Wo gibt es
eine Nachverdichtung?
Nachverdichtung passiert ja schon auch.
Ich darf nicht. Warum?
Aber eine Nachverdichtung passiert.
Da gehen ja die Meinungen auseinander, muss man auch ganz klar sagen. Also, Sie möchten möglichst hochbauen, der andere möchte, dass sich das. Die Landschaft sich nicht.
Ja, an der Gladbacher Straße, da können Sie nicht so
verstehen. Okay, aber es gibt ja durchaus so jetzt auch auf der Rundtaler Straße ein Bauprojekt direkt neben der Kirche, wo aus einem Herrenhaus abgerissen werden soll und eine Mietskaserne entsteht oder ein Eigenheim entstehen soll, 3 Stockwerke hoch und mit maximalem Ausbau des Grundstücks, das da ist. Und das wird von den Nachbarn einfach nicht gewollt, weil die sagen, wir leben in einem anderen Wohnumfeld und möchten nicht, dass das so zersiedelt wird. Refrath ist ein ganz großes Thema, wo das der Fall ist, wo man sagt, dieser Paragraph 34 gibt, der wird viel zu stark ausgenutzt und man würde es eigentlich von der Stadt wünschen, dass mal ein bisschen strenger darauf geachtet wird, dass nicht das dreistöckige Haus 4 Straßen weitergenommen wird als Referenzhaus, sondern dass es ein bisschen enger genommen wird. Wenn die sagen, ist bei Gladbacher Straße gut, das ist wirklich was anderes, ja.
Aber naja, und es gibt ja ein paar Bauprojekte, die im Moment vollendet werden, die zeigen, dass an bestimmten Punkten Kalköfen an der Dichert-Müller-Straße, also das ehemalige Steinbüchel-Gelände, die ja nun für Bergisch Gladbach eine ungewöhnliche Dichte und Höhe haben. Und trotzdem würde ich jetzt mal behaupten, stadtverträglich sind. Ja. Und davon könnte ja Wachendorf-Gelände wäre dann vielleicht der nächste Schritt aus durchaus weitere Bereiche. Gibt es dann ein Potenzial für mehr Wohnungsbau und vielleicht dann auch irgendwann mal für bezahlbaren, für möglichen sozialen Wohnungsbau? Sehen Sie das? Oder ist das für Bergisch Gladbach bei denen Preisen, bei den Grundstückspreisen, die es hier gibt im Umfeld von Köln, ohnehin aussichtslos. Ja, also gerade auch an Sie, Herr Krell, Herr Metten, die ja beide in dieser Diskussion eine klare Haltung vertreten haben.
Ich sehe absolut das Potenzial, aber die Frage ist schon, zu welcher Zeit, unter welchen Rahmenbedingungen des Marktes findet das statt? Und da hat sich die Welt einfach in den letzten 2-3 Jahren so dramatisch geändert, und das haben wir eben nicht wiedergespiegelt gesehen in dem Konzept, was uns vorgelegt worden ist, weil es eine starre Quote ist, mit der großen Sorge, das könnte hier so eine lange herleiten, damit sprengen wir die 9-Uhr-Grenze, mit der großen Sorge, dass es dazu führt, dass am Ende viel zu wenig gebaut wird. Und das wäre dann, damit hätten wir das Kind mit dem Bade ausgegossen. Insofern braucht es gerade jetzt in dieser Zeit, und man hört es, da bin ich natürlich auch näher dran in der Baubranche, in allen Teilen, welche Projekte alle stillgesetzt sind oder on hold gesetzt sind. Und ich kenne keinen, der ein Projekt jetzt anpackt. Ich bin mal verdammt gespannt, was in Wachendorf passiert. Ja? Also ich habe da im Moment nicht die große Hoffnung, dass da in Kürze es eine positive Entwicklung gibt, weil genau diese Falle schlägt im Moment zu. Es sind nicht kalkulierbare Baukosten, die da sind, durch Energiekosten, Inflation und so weiter getrieben. Eine rabiate Zinsentwicklung, die da war, die kommt vielleicht jetzt langsam mal irgendwo an der Grenze, aber da waren die EZB-Zahlen heute auch nicht gerade mehr wieder günstig dafür, dass es jetzt da einen Endpunkt gibt. Und dann kommt auch da der Fachkräftemangel zueinander. Also das Kalkulieren von großen Bauprojekten ist so schwer, wie es, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren nicht war. Und deswegen müssen wir besonders darauf jetzt reagieren. Und es ist ja der Trugschluss zu glauben, dass wenn ich 30% geförderten Wohnungsbau reinnehme, dass dann sich alle anderen das leisten können. Ja? Denn das heißt, die 70%, die frei finanziert sind, werden ja dann überproportional teurer werden. Denn letztendlich die Baukosten in Summe müssen abgefangen werden und werden auf die Wohnungsquadratmeter umgelegt. Insofern braucht es auch da eine gewisse Tarierung, und deswegen unser Vorschlag, mit einer niedrigeren Quote ranzugehen und vor allem ein atmendes System zu haben, was diese Aspekte jetzt mit berücksichtigt. Und da kann ich nicht mit einem Konzept kommen, was in sich so fehlerhaft und unschlüssig ist, wie es das aktuelle ist, was vorgelegt worden ist.
Gut, wir wissen oder wir glauben zu wissen, was nicht funktioniert. Was könnte funktionieren? Das war ja meine Ausgangsfrage. Oder müssen wir dieses Thema einfach im Moment abhaken und sagen, Bergisch Gladbach wird Menschen mit einem niedrigen oder auch mittlerweile mittlerem Einkommen nicht mehr adäquaten Wohnraum bieten können?
Nein, das müssen wir meiner Meinung nach nicht. Ich sehe schon die Perspektive, dass wir da in den nächsten Jahren etwas entwickeln können. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die nächsten 15 Jahre jetzt beurteilen aus dem, was heute und im nächsten Monat passiert. Ja, ich gehe schon davon aus, dass die Inflation sich auch wieder einfangen lässt, dass Zinsen auch wieder reduziert werden. Wir werden sicherlich nicht wieder ein Null-Zinsniveau erreichen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja, wir müssen uns auch mal überlegen, welche Baukosten wir haben. Ja, kann man nicht durch stärker industrielles Bauen, ja, durch vielleicht auch eine Verschlankung der einen oder anderen Vorschrift, Baukosten wieder reduzieren. Insofern sehe ich da Entwicklungsmöglichkeiten. Aber wir können das nicht, ja, gegen Investoren machen. Ja, wir müssen dann schon mit den Investoren zusammenarbeiten. Das heißt nicht, dass die Investoren bestimmen, was gemacht wird, sondern die Stadt muss klare Rahmenbedingungen setzen, was die Erwartungshaltung ist. Aber diese 30%-Quote, ja, dann auch noch starr. Ja, das war für uns der völlig falsche Weg. Ja, wir werden am Ende weniger Wohnungen bauen, sowohl frei finanziert als auch geförderte. Ja, und es gab ja die Möglichkeit, der Vorschlag war ja auf dem Tisch, hätten alle Fraktionen mitgemacht, ja, mit einer 15%-Quote zu gehen. Ja, dann hätten wir auch die Strategie Wohnen verabschiedet, ja, und die Baulandstrategie. Ja, was wir jetzt haben, das ist doch ein reiner Pyrrhus-Sieg. Ich bin schon sehr erstaunt, ja, dass die Grünen und die SPD jetzt jubeln, ah, die 30%-Quote ist dann doch rechtmäßig. Und dann sagt aber Herr Wegender irgendwo im Kleingedruckten, naja, eigentlich ist es jetzt doch nur sowas wie eine mehr oder weniger unverbindliche Empfehlung. Das ist doch ein Pyrrhus-Sieg, den wir da errungen haben. Und da hätte ich auch von der Verwaltung erwartet, dass sie sagt, Moment mal, ich glaube, mit dem Vorschlag haben wir A, keine Mehrheit, B, der passt nicht in die Zeit. Ja, es gibt diesen Alternativvorschlag, wo alle Fraktionen, jetzt will ich sagen alle, aber fast alle Fraktionen mitgemacht hätten. Ja, warum haben wir den nicht verfolgt?
Also ich sehe das etwas anders.
Genau, Herr Nöding, haben Sie da Antworten drauf?
Wir haben ja zu den 30% dazu gestimmt, und wir haben das nicht einfach so blauäugig gemacht, sondern durchaus uns vorher auch informiert und uns gefragt, ist das machbar und ist das durchsetzbar? Und es ist so, dass es ja nicht so unbedingt sein muss, dass mit den 30%, die gefordert werden, dafür die Kosten für die anderen Käufer ansteigen, sondern es ist ja durchaus auch in der jetzigen Zeit
zum Teil attraktiv für Investoren. Das war jetzt nicht nur, dass wir haben telefoniert, jetzt in irgendwelchen linken Gazetten, in denen das steht, sondern auch im Handelsblatt in der Welt, dass es durchaus Vorteile gibt, sozialen Wohnungsbau zu betreiben, auch für die Investoren, weil es eine gewisse Sicherheit gibt und weil es auch ja Kredite gibt, die günstiger sind. Deshalb sehe ich das nicht so schwarz, wie Sie beide das jetzt sehen. Also ich denke, dass es der Versuch wert ist, gerade auch bei so großen Gebieten entwickelt werden wie das Zandersgelände. Die andere Frage ist die Rechtssicherheit dieses Beschlusses. Gut, da muss man sich natürlich dann auf die Verwaltung verlassen, dass sie das so schreibt, dass es rechtssicher ist. Das können wir dann als Stadtverordnete dann auch nicht beurteilen, muss ich sagen.
Sie werden ja, aber da bin ich nur erstaunt, Herr Nudling, warum haben Sie gegen die Strategie Wohnen gestimmt?
Das hat ein ganz, das hat, die hat Fehler gehabt, denen wir nicht zustimmen können, die uns schon auch seit dem Flächennutzungsplan bekannt sind. Es gibt eine Ersatzreserve, also da kann ich wirklich jetzt.
Ich glaube, das ist ein ganz anderer
Hintergrund. Da kann ich eine Stunde darüber referieren, dass da einfach
Flächen
berechtigt werden, die falschen.
Sie ziehen eine rot-grüne Endbilanz. Und dann würden wir mal sehen. Hat sich was im Wohnungsmarkt getan? Gibt es überhaupt einen Wohnungsbau dann noch?
Ja, kann man diese Bilanz nach 5 Jahren ziehen?
Also, ja, immer nach 7 Jahren. Ja. So, es wäre ja auch falsch, wenn Rot-Grün sich jetzt ans Revier heften würde, dass das steinbüschige Gelände und die Kalköfen bebaut worden sind von denen. Das waren Entscheidungen, die waren übrigens verdammt schwer. Denn nehmen wir mal das eine Beispiel und daran sehen wir, wie abhängig wir von den Entscheidungen von Investoren sind. Der ganze Bereich Kalköfen hat ja über Jahrzehnte brachgelegen mitten in der Stadt. Ja, und es war nun ein wirklich sehr, 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 sehr langer Prozess mit dem Grundstückseigentümer, es in eine Richtung zu entwickeln, die funktioniert. Und jetzt haben wir wenigstens die Wohnung. Wir machen ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, im Wohnungsmarkt aktuell einen Riesensprung nach vorne. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber ich denke, es sind an die 700-800 Wohnungen, die in kürzester Zeit jetzt demnächst bezugsfertig sind. Das ist für Gladbach ja schon mal ein Riesenschritt nach vorne.
Eine Frage.
Ja, bitte, Hilfe.
Also ist nicht mein Thema, aber das so großes Vertrauen in die Investoren und in die Kräfte des Marktes kann man da beim Thema Wohnungen in Deutschland einfach nicht haben, weil da der Markt, muss man so sagen, versagt. Es gibt einfach viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum und da muss man irgendwie steuern. Das ist dann irgendwie der Auftrag von Politik.
Wenn Sie kein Vertrauen in Investoren haben, bauen Sie als Stadt selber. Oder was ist die Konsequenz?
Man macht Vorgaben, unter welchen Rahmenbedingungen die Investoren zu bauen haben. Das ist ja das, was jetzt passiert ist.
Dann sollten wir uns doch einfach mal anschauen, wie viel dann gebaut worden ist.
Ja, klar.
Der Kanzler hat 400.000 Wohnungen gefordert. An der Zahl muss er sich messen lassen. Sie wird aktuell nicht funktionieren können. Auch weil man nichts dafür tut, das mal in die richtige Richtung zu bewegen. Stattdessen werden immer neue Beschlüsse auferlegt, was alles noch beim Wohnungsbau mit zu berücksichtigen ist.
Aber wenn wir von heute 10 Jahre zurückdenken und gucken und sagen, wie viel ist in den letzten 10 Jahren an sozialen Wohnungen hier in Berlin Stadt noch gebaut worden, fällt die Bilanz eben genauso
mager aus. Das hat noch einen ganz besonderen pikanten Detailschlüssel. Ist oft von mir diskutiert worden und angefragt worden. Die Frage war nämlich, wie groß ist eigentlich der Bedarf, der seitens der Stadt überhaupt gemeldet wird an Sozialwohnungen. Und das können Sie nachlesen. In jeder Planungsausschusssitzung, wo uns die Zahlen zum Wohnungsbau mitgeteilt worden sind, habe ich diese Frage gestellt. Und immer wieder stellte sich heraus, dass es ein relativ großes Kommunikationsdelta gibt zwischen dem, was die Stadt und was der Kreis an Bedarf sieht. Und letztendlich sind die Förderungen immer eine Anfrage an den Kreis zum Bedarf gewesen. So, und wenn da die Anzahl kam, wir haben keinen Bedarf, dann muss ich mich nicht darüber wundern, dass das so ist. Und das ist der eine Punkt. Also wir hatten hier eine Fehlinformation. Schauen Sie mal in die Protokolle der Planungsausschüsse zu genau diesem Thema. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es ist nicht nur ein Thema, was wir in Gladbach gelöst bekommen, hier über eine Quote. Warum hatten wir denn in den 80er und 90er Jahren einen relativ hohen sozialen Wohnungsbau? Damals gab es Sonderabschreibemöglichkeiten. Es war insgesamt politisch gewollt. Jetzt laufen wir aus der Bindungsfrist. Also muss ich mir auch vielleicht da nochmal auf Bundesebene, auf der steuerlichen Seite auch Gedanken machen. Was kann ich dahinter setzen, dass das wieder einen Anreiz gibt, womöglich auch Verbindefristen zu verlängern? Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Denn die heute aus der Bindungsfrist rauslaufenden Wohnungen stehen ja da.
Gut, wir nähern uns dem Ende unserer 90 Minuten.
Sie hatten noch einmal. Ja, meine Frage war zum Bedarf. Wie groß ist überhaupt der Bedarf?
Und an Sozialwohnungen? Also, ich würde sagen, einfach das Pauschal ist deutlich größer als das Angebot. Ich glaube, da wird jetzt keiner widersprechen.
Aber das für jeden.
Nein, aber in Zahlen ausgedrückt, würde die 30%-Quote des Sandersgelände unser Problem lösen?
Nein.
Oder ich habe überhaupt gar keine.
Nein, alle Zahlen, die jetzt diskutiert worden sind, hätten ausgereicht, im besten Fall, um das, was rausfällt aus der Sozialwohnung, auszubauen. Nein.
Also, den Status quo. Warum verlängert man nicht die Bindefrist? Aber das ist keine kommunale Entscheidung.
Gut, ja, also ich hätte jetzt noch mal eine Frage an Sie alle drei, die jetzt total lokal ist und überhaupt nichts mit Bundesland- und Luftfahrtsebene zu tun hat. nach all diesen Problemen, all diesen dicken Brettern, die hier zu bohren sind, all diesen Frusterfahrungen, die man erlebt im Stadtrat, das ist ja wirklich vergnügungssteuerpflichtig. Machen Sie weiter in der Lokalpolitik? Lohnt sich das noch?
Ich bin erstmal bis zum Ende der Ratsperiode gewählt.
Logisch, ja, aber das mal so perspektivisch gedacht.
Ja, und natürlich ist es an Stellen frustrierend, aber ich würde es dann nicht tun, wenn es unterm Strich nicht auch erstens spannend ist und zweitens auch Freude macht, weil man auch viele Dinge eben bewegen kann, wo man sofort eine Resonanz bekommt, unmittelbar auch, Mensch, das hat der gut gemacht oder denkt doch mal daran, das macht Spaß, das zu bewegen. Es ist aber auch sehr kräfteintensiv und deswegen ist das mit Sicherheit, ist es schön an Demokratie, dass es nichts auf Ewigkeit ist, sondern dass es erstmal zeitlich begrenzt ist und da muss man überlegen, ob man da nochmal weitermacht, ob man nochmal Kraft für 5 Jahre hat oder ob auch mal eine Zeit gekommen ist, dass man einfach sagt, jetzt mache ich mal irgendwas anderes ehrenamtlich. Es ist ein Ehrenamt, aber es macht ja auch in den Diskussionen Spaß. Also wenn man ein politischer Mensch ist, dann macht es auch Spaß, mal abends beim Bier noch mal 2 Stunden über irgendwelche politischen Fragen zu diskutieren. Das ist halt eben auch reizvoll und wir können Dinge bewegen. Und das würde mich total langweilen, wenn ich im Europaparlament oder im Bundestag sitzen würde. Da wäre man so weit weg von den Bürgern, das ist nicht mehr so unmittelbar wie hier.
Gut, ja. Schönes Plädoyer, Herr Krell, dem können Sie sich anschließen?
Ja, und ein geschenktes Jahr. Zumindest für diese Ratsperiode. Sie werden verstehen, ich bin im letzten Jahr 70 geworden, dass ich mir natürlich für die nächste Ratsperiode.
Ich will Sie nicht festnageln.
Noch Gedanken mache. Ja, das hängt eben davon ab, ja, spüre ich noch die Lust und spüre ich noch die Kraft, das andere auszufüllen. Ja, aber die Entscheidung ist natürlich noch nicht gefallen. Aber für diese Ratsperiode ein uneingeschränktes Jahr. Es macht auch Spaß. Mit einer die gestalterische Dimension schon angesprochen. Ja, und ich finde das sehr spannend, ja, auch die Konstellation, die wir jetzt haben, wo wir mal nach wechselnden Mehrheiten suchen müssen. Ich finde das sehr, sehr spannend.
Aha, gut, dann wissen wir jetzt auch, warum die Ampelkoalition gebrochen ist, damit es spannend wird. Gut, das war jetzt noch am Rande.
Herr Nudig, das habe ich jetzt nicht gesagt. Okay.
Herr Nudig, Sie sind jetzt relativ neu dabei. Sie kommen aus der Bürgerinitiativen, Wettbewegungen heraus, haben gesagt, wir gehen jetzt in die Lokalpolitik und versuchen hier was zu bewegen. Das, was Herr Mettmann auch gesagt hat, hat sich das bewahrheitet in Ihrer Erwartung?
Ja, es ist frustrierend, wie Sie das jetzt so geschildert haben oder erwartet haben. Oppositionspolitik ist in der Kommune was anderes als im Bund, weil wir durchaus auch die Möglichkeit haben, konstruktiv uns zu beteiligen. Es gibt ja durchaus auch Anträge von der CDU, von uns, die angenommen werden, wo wir dann auch mit Grünen und SPD zusammengehen. Das ist ja nicht so eine Schwarz-Weiß-Malerei, wie das vielleicht im Bund oder im Land ist. Deshalb finde ich es durchaus sinnvoll. Ja, es macht Spaß. Und wir können auch was verändern, das haben wir gemerkt. Also es sind ja auch gute Anträge von uns angenommen worden und ich finde, das lohnt sich. Deshalb werden wir auch versuchen, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein.
Ja, wunderbar. Freue ich mich, dass wir mit dieser doch etwas positiven, optimistischen Note, dieses eigentlich eher nicht gerade so hoffnungsvollen Gedanken, mit denen man heute nach Hause geht, beschäftigt haben, aber wie gesagt, eine positive Note ist gut. In der nächsten Woche ist Frank Stein, der Bürgermeister, da mit einigen der Themen, die wir ja heute hier besprochen haben, sicherlich da wiederkommen. Und noch eine Woche später dann die SPD und die Grünen, die das andere Feld des politischen Spektrums darstellen. Und zum Schluss können wir dann mal gucken, wie dann tatsächlich die im Moment die Lage beurteilen auswirkt. Herzlichen Dank. Wenn Sie Lust haben, gerne noch ein Bier zum politischen Gespräch. Und dann geht's.